Arnsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an 150, wir sind schon fleißig dabei, so ein bisschen zu quatschen und ich habe jetzt mal gesagt, ich fange an. Wir wurden gebeten, also erstmal, wir haben vergessen, Freddys Verlängerung zu erwähnen beim letzten Mal. Sorry dafür, ganz wichtiger Punkt. Wir wurden gebeten, nochmal in die Stadiondiskussion einzutreten, haben aber keine große Lust, weil eigentlich ist ja da alles schon gesagt. Ich begrüße erstmal die Leute. Hallo Vivian.
Wollte schon dazwischen durchgehen. Schönen guten Tag euch drei.
Hallo Patrick, hallo Ralf.
Hallo Jan, hallo ihr da draußen.
Genau. Ja, beim letzten Mal war es ja so, dass Dirk Zingler einen Brief geschrieben hat, den Patrick dann auch uns vorgelesen hatte. Und da ging ja so ein bisschen raus, dass der Wunsch vieler Fanclubs ist, dass angeblich alle sitzen wollen, weil sie älter werden. In der Medienrunde hat dann Dirk Zingler das aber ein bisschen anders dargestellt. Wir werden ein Stadion bekommen, was vom Bau völlig gleich ist, wie es geplant ist. Es wird insgesamt wohl knapp 50.000 Plätze beinhalten, wenn man alle Sitzplatzbereiche in Stehplatzbereiche umwandelt. Das heißt also, es ist immer möglich. Beim Weihnachtssingen könnten sogar noch auf der Innenfläche noch ein paar Tausend dazukommen, macht man aber nicht. Der Senat hat wohl gesagt, das Stadion wird maximal wegen der Verkehrsanbindung zugelassen für 34.500 Plätze. Nun war die Auswahl, man lässt Blöcke frei oder man macht dafür Sitzplätze hin, weil ja ein Sitzplatz ungefähr so viel Geld bringt wie zwei Stehplätze. Ein bisschen weniger Bier wird konsumiert, ein bisschen weniger Wurst wird gegessen, aber ansonsten ist es so ungefähr das Gleiche. Also wenn man mal rechnet, aktuell kostet eine Sitzplatzkarte um die 25, 30
mehr.
Euro.
Mehr?
35,
also da geht's
35,
bei 33 40? Euro geht's los.
Okay, und eine Sitzplatzkarte, ich habe gerade eine gekauft für Pokalspiel für 17 Euro. Stehplatz, ja. Also ist ungefähr die Hälfte. Also und da auf sag mal, eben Stehplatz, einen Sitzplatz können etwa zwei Leute stehen, vielleicht anderthalb, weiß ich nicht genau. Ist es also ein Nullsummenspiel. So, also Blöcke freihalten halte ich für die schlechteste Idee.
Ja,
definitiv. Und Dirk Zingler erwähnte auch in der Presserunde, dass es abhängig ist davon, wie die Uhrzeit ist, an wann es stattfindet. Also ein Freitagabendveranstaltung, und da bezog er sich nicht nur auf Fußball, ist eben so, dass die Leute nach dem Ende der Veranstaltung alle schnell nach Hause wollen. Das heißt also, da wird es höchstens 34.500 geben. Auf den Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr kannst du ja da davon ausgehen, dass die Leute noch Zeit haben und dann noch ein Bier trinken am Stadion oder etc. Also da könnte durchaus auch mal zu 40.000 oder 42.000 kommen. Das ist individuell verhandelbar. Das macht am Ende der Senat aus und es ging irgendwie darum, dass man Shuttles angeboten hat von Union. Das hat er in dem Brief ja nicht erwähnt. Und dass der Senat gesagt hat, er möchte schienengebundene Fahrzeuge haben. Und diese schienengebundenen Fahrzeuge benötigen wohl Bahnstrom. Ich arbeite bei der Straßenbahn, seit die DDR Geschichte ist oder davor so ja schon, und weiß, dass in Köpenick immer ein Stromproblem war. Wir hatten noch uralte Gotha-Fahrzeuge, als überall woanders schon Tatras fahren in Köpenick. Du konntest, wenn du mit einem Tatra hinter so einem Gotha-Fahrzeug in Köpenick gefahren bist und mal ein bisschen tiefer getreten hast, also sozusagen mehr Strom verbraucht hast, sind die Lampen da dunkel geworden. Das war damals schon Spaß. Bis heute fahren kaum Felix City durch Köpenick. Also wenn, dann nur nach Adlershof auf der Linie 17. Ansonsten fahren alle stromsparende Fahrzeuge. Da ist also was dran, dass da eine Stromtrasse irgendwie fehlt. Dass es bei der Bahn auch so ist, entzieht sich mir. Fakt ist, der Regionalbahnhof ist erst 2028 frühestens fertig. Wir wissen, die Bahn kommt immer zu spät, also wahrscheinlich 29. Und die Kosten für einen Neubau in 10 Jahren für ein Stadion werden wahrscheinlich doppelt so teuer. Dirk, stimmt das? Ja. Werden wahrscheinlich doppelt so teuer, wie es heute ist. Deswegen Genau, wird jetzt gebaut, weil der Plan ist, sobald die Infrastruktur ringsherum von Union aus fertig ist, wird Stadion gebaut. Und deswegen beginnt man im Kalenderjahr 2027, wenn ich alles richtig verstanden habe.
So habe ich es auch verstanden.
Das ist ein Jahr später.
Dass wir quasi, nee, nicht ein Jahr später, sondern dass halbe, wir quasi die erste Halbsaison, der Plan, den wir immer dachten, war ja, dass wir quasi zur neuen Saison 26. im Olympiastadion anfangen zu spielen. Mhm. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist, dass wir die Halbserie noch im Wohnzimmer spielen. Die Rückrunde dann im Olympiastadion und die nächste Hinrunde ebenfalls. Und dann wieder ab der Rückrunde.
Wobei,
so habe ich es jetzt verstanden.
Wobei Dirk Zingler nicht müde wird, wenn es früher fertig wird, spielen wir früher.
Ja, das ist, ich glaube, da sollten wir jetzt nicht früh zu viel Hoffnung machen. Ich glaube, ein Jahr ist schon gut kalkuliert, gut, dass es anfristig ein Privatbau sein wird, also dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass uns irgendwelche Firmen immer sagen, dann und dann können sie mal arbeiten, da wird wahrscheinlich dann jeden Tag gearbeitet werden. Ich gehe mal von aus, im November wird Mitgliederversammlung sein. Da wird es noch mal ein bisschen Fragen geben und bestimmt auch noch mal die ein oder andere Erklärung. Und ich bin hoffentlich dann auch eine endgültige Klarheit dahingehend, wann es denn jetzt losgeht.
Es ist ein Armutszeugnis für diese Stadt, weil wir haben vor 8 Jahren angefangen,
das Wieso, Projekt wir wollen nach Olympia?
Ja, da komme ich gleich dazu. Wir haben 8 Jahre lang, ist dieses Konzept am Köcheln. Und ich bilde mir ein, dass unser Präsi und das Präsidium gute Verbindungen in die Politik haben. Und die definitiv, entweder hat die Stadt gesagt, halt mal geheim und sagen es erst kurz vorher. Also wenn der Senat in der Lage ist, also nicht in der Lage ist, innerhalb von 8 Jahren mal mitzuteilen, das funktioniert nicht aus den und den Gründen, dann weiß ich auch nicht mehr, was in diesem Land hier fehlläuft. Weil wir wissen es seit BER und seit anderen Geschichten, das kann durchaus ein bisschen Verzögerung geben, aber wenn dieser Senat nicht in der Lage ist, mal eindeutig zu sagen, nee, wir können euer Projekt nicht umsetzen, was ihr plant, weil wir eben das und das nicht liefern können, also dann verstehe ich das, dann verstehe ich diesen überhaupt nicht mehr, wie das hier in Berlin funktionieren soll.
Da ein bisschen muss ich da einhaken, ist es so immer ein bisschen Verhandlungssache, also du natürlich weiß auch Union seit 8 Jahren, dass es Probleme geben wird, dass die Infrastruktur in gewissen Formen da ist. Du wirst aber so lange wie möglich daran festhalten, an deinem Zeitplan, weil der ist ja einfach da und es kann ja sein, dass eine Lösung plötzlich kommt, dass plötzlich einer Klick macht und sagt, oh, weißt du was, hier habt ihr ein Kabel, hier leiten wir Strom hin, das klappt alles. Oder dass die Bahn hat ja bis noch vorher am Ziel festgehalten, den Regionalbahnhof Köpenick bis 27 fertig zu haben.
Schaffen sie nicht.
Schaffen sie nicht. Also das sind ja alles so Sachen, die erst dann später einfließen und dass der aktuelle Berliner Senat nicht unbedingt dafür bekannt ist, den ÖPNV zu stärken. Jetzt sich aber, du hast so schön geschrieben, Wahlkampf, Patrick, jetzt sich aber auf die Fahnen setzt, Köpenick mit ÖPNV anzubinden, weil er gesehen hat, auf den Straßen ist das blanke Chaos und ein Bus-Shuttle würde das Chaos ja nur verstärken. Du müsstest ja dann Busspuren schaffen.
Und das ist ja nur temporär. Und auch nur an Tagen, wo es höchstwahrscheinlich nicht so... Er hat es
vielleicht momentan noch ganz einfach. Der Herr Wegener wird ja sehr wahrscheinlich Ende 26 nicht mehr im Amt sein. Also ohne jetzt groß in Politik abzuweichen, aber er hat es natürlich einfach, jetzt so eine Sprüche zu klopfen. Vielleicht, und deshalb war so direkt mein etwas mit Humor besehener Kommentar, das Wahlkampf vielleicht. Aber ne, wenn wir mal die aktuellen Umfragen, hat das natürlich auch leicht, erstmal so eine Sprüche zu. Entspannt wird natürlich, wenn die CDU auf einmal nochmal so einen Sprung macht und auf einmal doch im Rathaus bleibt, aber das ist Zukunftsgeschichte und wollen noch nicht so vertiefen.
Jan, du hast gerade gesagt, dass der Präsi meinte, man könnte das flexibel halten mit dem am Freitag so, Samstag so. Aber dann kann ich doch gleich von vornherein sagen, ich baue für 40.500.
Na, haben
wir so. Ja, machen und lass aber immer, lass die Sitzplätze so wie gehabt und wir machen trotzdem diese, wie viel waren es, 33.000? Naja, okay. Machen aus den geplanten Sitzen, machen wirklich nur so viel, wie wir dürfen oder brauchen, laut Regularien. Und der Rest ist Stehplätze, dann lassen wir halt nur 34.500 Leute rein. Dann ist halt dieser Stehplatz Oberrang dann halt was dünn besetzt.
Ja, willst du aber auch nicht, irgendwo willst du ja die maximale finanzielle Kapazität auch rausholen. Und wenn du 34.500 Karten verkaufen kannst, sag ich mal, dann werdet ihr eher doof. Oder wenn du, sag mal, 30.000 Plätze ohne weiteres verkaufst bei jedem Spiel. Wir sind jetzt 70.000 Mitglieder. Also das ist total realistisch, sag mal, mindestens 30.000 da zu haben. Und du hast davon 5.000 Leute, die sitzen wollen. Und du bietest aber nur 4.000 Sitzplätze an. Ja. Dann werdet irgendwo ein finanzieller Verlust. Und ich glaube, über Dirk Zingler kann man ganz, ganz viel sagen, halten und meinen. Aber da kann es mit Geld umgehen.
Ohne Zweifel. Aber wir haben in den ganzen Situationen, wo wir immer über das Stadion gesprochen haben, sei es bei Mitgliederversammlung oder wo explizit vorgestellt wurde, ging es immer darum, dass alle, die sich gemeldet haben, alle Fanclubs, alle Mitglieder, die sich gemeldet haben, gesagt haben, Hauptsache, wir können stehen. Und
wird ja vielleicht war das aber auch der Tenor eines Fanclubs. So. Die Mehrheit wäre also, wünscht, aber wenn man jetzt vielleicht in einzelne Umfragen geht, und da ziehe ich mich mit ein, wenn ich die Möglichkeit hätte, drei Dauerkarten nebeneinander zu haben, würde ich auch auf Sitzplätze wechseln. Das mache ich ja kein Geheimnis draus. Ja, aber,
ja das ist das größte Problem.
Und wer weiß, wie viele sich einzelne, die nicht im, ich bin ja auch nicht im Fanclub, ja, also habe mich jetzt auch nicht an den Verein gewandt, aber wer weiß, wie viele einzelne Fans oder gerade ältere sich vielleicht. Und ich kann es auch keinen verdenken, also wenn man nicht gerade so mitten im, sagen wir mal, die Jüngeren vielleicht oder auch die Älteren, die da noch gerne stehen, Sektor 2, muss man halt wollen. Und ich habe ja schon ab und zu mal gesessen manchmal. Und wenn man wirklich die Stimmung aufsaugen will, aber halt vernünftig das Spiel gucken will, ist das halt optimal. Und dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da nicht wenige gibt, die gerne sitzen wollen. Aber ich finde deine Frage grundsätzlich richtig und das wäre halt auch eine Frage, die man auf der Mitgliederversammlung stellen kann. Warum macht man es da nicht so? Warum baut man die Sitzplätze erst ein und verkauft nicht einfach nur 34.500 Karten? Genau. Die Antwort wäre natürlich interessant, aber das Argument von Jan ist eben auch gleich richtig, weil ich glaube, diese ganzen Jahre jetzt, da zieht sich alle den Kaugummi, es ist alles immer noch teurer geworden. Ich glaube, dass man schon versucht, dann auch finanziell zu gucken, wo man immer mal ein bisschen wieder reinholen kann.
Und wobei wir ja, ganz kurz, weil wir haben ja aber trotzdem die Sitzplatzkapazität ja auch erhöht. Wir haben ja von jetzt 3.500, glaube ich, ungefähr.
Müssten. Wir spielen aktuell noch unter einer Sondererlaubnis.
Genau. Also wir hätten in der alten Variante mit den 33.000 Stehplätzen 8.500 Sitzplätze.
Nee. 7.500.
Nee, 8.000 sind Pflicht.
Ja, aber er hatte sich gerade verrechnet um 1.000.
Genau, aber es sind ja dann schon mal mehr als doppelt so viele an Sitzplätzen. Ich bin aber, das würde ausreichen, aber gut, ich...
Ralf, also ich habe mal tatsächlich, irgendwann mal, als ich auch gesundheitlich angeschlagen war, tatsächlich Lose eingeworfen für Sitzplätze und hatte auch das Glück, zwei gewonnen zu haben. Ich konnte mich kaum einloggen, da waren alle vernünftig weg. Mhm. Also dann waren nur noch Einzelne so da. Mhm.
Also da und das ist das große Problem, glaube ich. Selbst wenn du zusammenhängende Plätze bekommst, wir haben ja nun in den letzten 2-3 Jahren auch erlebt, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Freundschaften zerbrechen. Jetzt hast du zwei zusammenhängende Dauerkarten und plötzlich sind die sich spinnefeind aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendeinen Post nicht richtig lesen konnten etc. Ist ja egal. Und die sollen dann trotzdem noch nebeneinander sitzen. Das ist eben das Schwierige. Im Stehplatzbereich kann man sich ein bisschen auseinandergehen, ja, oder kann man sozusagen ein bisschen Platz haben. Aber im Sitzplatzbereich ist das eben nicht möglich. Und schon alleine deswegen würde ich ungern einen Sitzplatz haben wollen. Ja. Oder vielleicht, ja,
ist ja, aber flexible. Ich meine, also gut, jetzt wieder der Blick nach Charlottenburg, aber da ist es ja auch so, dass sie nur Sitzplätze haben, aber die Ostkurve zum Beispiel ja komplett steht. Also auch sowas wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, du vergibst jetzt offiziell einen Platz, aber letztlich stehen da alle.
Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber du hast ja, genau, du so heißt es wohl, du hast ja dann, sagen wir mal, trotzdem nur 1.000 Plätze verkauft, selbst wenn die 1.000 stehen.
Das stimmt.
Ja, und ich wäre ja auch dafür, dass man zum Beispiel einen Sitzplatzblock, aber ich bin nicht derjenige, der das plant, dass man einen Sitzplatzblock zum Beispiel einfach, wer kommt, sitzt, vergibt. Also wer zuerst kommt, hat den besten Platz und so weiter. Das würde mir in die Karten spielen. Das würde natürlich anderen, die immer kurz vor knapp gehen, kommen, die würden natürlich sagen, jetzt ist hier mein Platz weg. Oder wie Patrick sagt, jetzt muss ich hier, mein Vater muss jetzt hier ganz oben sitzen und ich ganz unten links. Ist ja auch furchtbar. Ja, also wie man es macht, macht man es immer verkehrt und wirst nicht alle so recht finden, aber ich finde, das ist ein gutes Thema. Du warst am Sonnabend ja im
Olympiastadion. Ja, ich war bei Tante Hertha das erste Mal diese Saison tatsächlich. Hab mal die Dauerkarte genutzt, die mir mein Mann geschenkt hat.
Puh.
Ja, ob das jetzt ein gutes Geburtstagsgeschenk war oder nicht, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, aber Karte ist jetzt nochmal vorhanden.
Wie fandst du denn das 1-0?
Das 1-0, was nicht gezählt hat, meinst du? Das Tor von Rehse fand ich sehr gut. Das. Ich habe mich heute mit meinem Chef darüber unterhalten, der im Gästeblock saß und einen sehr besonders guten Blick auf dieses Tor hatte.
Im Gästeblock?
Ja, weil er Bekannte aus Münster da hatte. Und da hat er sich mal in den Gästeblock gesetzt. Ich fand, es war ein grandioses Tor und ich habe auch nicht verstanden, warum man es aberkannt hat.
Kannst du
ja, aber also bitte.
Patrick, kannst du das erklären?
Ja, habe ich ja gerade ab.
Ja.
Die Diskussion hatte ich erstmal auch. Ich habe gedacht, das ist eine faktische Entscheidung.
Ja, also beim Abseits, in dem Moment, wo sie sich für einen Frame entscheiden, gibt es ja nur Abseits oder nicht.
Aber Deckungsschatten, oder?
Weiß ich nicht.
Er hat da überhaupt keinen Vorteil gehabt. Also ich fand es wirklich eine Frechheit, alleine weil das Tor schön war. Hätte ich als VAR gesagt, ich habe da keinen Abseits gesehen.
Die Bilder haben ja auch die anderen. Also ist, wie gesagt, ich finde wisst ihr, ich bin ja Fan von der neuen Regel, die da so ein bisschen in der Gerüchteküche ist.
Kannst du die kurz erklären?
Arsene Wenger hat die mal vor ein paar Jahren vorgeschlagen. Da geht es halt darum, dass solange sich bei dem Frame, wofür sich dann die Regie entscheidet oder die Schiedsrichter entscheiden, wenn die Spieler sich in diesem Frame noch kreuzen, ist es kein Abseits, sondern erst, wenn der Stürmer quasi tatsächlich so weit vor dem letzten Abwehrspieler steht, dass sie sich nicht mehr kreuzen. So einfach formuliert, glaube ich. Es wird immer, dann auch immer noch knappe Entscheidungen geben, das ist klar, weil auch da gibt es dann irgendwann, ist jetzt immer eine Entscheidung von einem Frame, aber was ich halt vom Vorteil finde, wenn du dich dann für Abseits entscheidest, kannst du immer noch sagen, in dem Moment ist der Stürmer aber auf jeden Fall vor dem Verteidiger.
Also soll sozusagen jedes Körperteil, was ein Tor schießen kann vom Stürmer, genau, muss deutlich vor dem
Na, die Körper überkreuzen halt sich nicht mehr, sondern da passt quasi ein Blatt Strich, Papier zwischen. Genau.
Dann hätte das Tor gezählt.
Sinngemäß, genau, hätte das Tor gezählt, weil die ja noch überlappen. Überlappen ist ein gutes Wort.
Dann wäre das wahrscheinlich Tor des Monats geworden.
Aber naja.
Aber da kommen wir ja wieder zum ursprünglichen Thema zurück. Hertha hatte das gleiche Problem. Möchte ein anderes Stadion haben?
Genau das, ja, ich habe überlegt.
Ja, die wissen ja halt
genau, nicht, da haben sie aber, das genau. Hat Olli auch tatsächlich angemerkt, er hat gesagt, ihr habt wenigstens zum einen schon mal einen Platz, wo ihr das Stadion überhaupt bauen könnt und es geht nur um die Diskussion, wie man das drumherum regelt und bei Hertha ist es so, dass es ja noch nicht mal eine Diskussion darüber gibt, wo dieses Stadion stattfindet, weil da soll es ja auch offizielle Gespräche geben, die nach wie vor immer weiter verschoben werden. Jetzt sollte das im Oktober stattfinden. Es gibt aber nach wie vor keinen Termin.
Sich da genau. Auch nicht einig, ne?
Und ich meine, ich glaube, wir sind trotz alledem deutlich näher an einem größeren Stadion, als es Hertha in den nächsten Jahren sein wird, leider.
Definitiv, aber mit dem Anspruch, was dieses Land hat, 2036, glaube ich, Olympische Spiele ausrichten zu wollen. Wir sind nicht in der Lage, in einem Stadtteil genügend Strom anzuliefern, im anderen Stadtteil nicht in der Lage, einen Platz für ein Stadion zu finden. Und ich sage, nach Hossa die Waldfee. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, gut, sind wir mal ehrlich, also für Olympia müssten sie ja genauso Dinge dann verbessern,
ja?
Bauen, aber das ist ja dann ähnlich wie bei uns. Es gibt es ja Stand jetzt nicht, wollen sie bauen, dann würde es ja gehen. Olympia, so wie es jetzt ist, würde natürlich nicht funktionieren. Nee. Aber,
könnten wir Berlin einfach nochmal in Sperrenberg aufbauen?
Ich will jetzt nicht lange über Hertha reden, aber eine Frage habe ich noch. Aber hatten die nicht mal überlegt, auf dem Olympiagelände zu bauen? Mhm. Und das wollte aber die Stadt nicht.
Auf dem Maifeld, glaube ich.
Oder? Aus Konkurrenzdenken wollten die das nicht, ne?
Na, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also einige Politiker möchten das gerne, wie zum Beispiel Kai Wegener, wie Iris Spranger, weil sie das schön finden. Der Reitclub, der da ansässig ist, möchte das nicht.
Ja, stimmt, die hätten dann
Die Leute, die da wohnen, möchten das auch nicht.
Kann ich nachvollziehen.
Und jeder Mensch, der rechnen kann, mit Geld rechnen kann, möchte das eigentlich auch nicht, weil das Olympiastadion ja denkmalgeschützt ist, weil Adolf Hitler ja da die Olympischen Spiele 1936 eröffnet hat, darf man es nicht abreißen. Und es würde dann leer stehen, bis auf ganz wenige Spiele, wenn Hertha dann mal als Ankermieter sagt, oh, wegen Bayern spielen wir im Olympiastadion, weil es einfach mehr Zuschauer bringt. Oder die ISTAF. Und Berlin würde die Kosten trotzdem tragen, weil die hört ja niemanden. Die hört ja im Land Berlin.
Okay, aber Hertha sagt, kann ich ja kurz mal dazwischenhaken, wenn jetzt Hertha sagt, gut, dann gehen wir halt an Rand Brandenburg.
Dann ist es ja auch so.
Ja, aber dann hat die Stadt auch Pech.
aber du kannst da, also okay, wenn ich dir deine Wohnung vermiete und du sagst, aber ich will vor der Tür noch ein Zelt haben und solange wie ich das Zelt bewohne, da möchte ich nicht, dann werdet ihr
schon. Ja, aber der Mietvertrag ist ja begrenzt. Und wenn Hertha sagt, gut, den lassen wir jetzt auslaufen, solange spielen wir da und bis dahin bauen wir in Brandenburg unser eigenes Stadion.
Ja, dann ist
dann so. Hat die Stadt ja auch Pech, dann sag ich mal. Also das kann ja auch nicht im Sinne der Stadt sein.
Aber so gibst du dann noch sozusagen denen ein Territorium, wo sie noch ihr Stadion hinbauen können.
Ja.
Also du gibst ihnen sozusagen
noch eine. Es gibt ja für beide Seiten Argumente, sag ich jetzt mal. Hertha kann auch sagen, gut, dann alternativ gehen wir nach Brandenburg. Ist jetzt vielleicht auch nicht deren erste Priorität?
Ich wäre dafür.
Warum?
In Berlin null Union.
Ja, aber ich habe jetzt ja tatsächlich mal versucht, aus deren Sicht zu argumentieren. Aber klar, dass die das auch nicht primär wollen. Aber im Grunde genommen müsste es einfach wie so oft dann einfach irgendwann mal eine Kompromisslösung geben. Und die kann ja nicht lauten, ihr bleibt einfach im Olympiastadion.
Ich bin, Kompromiss. Ich bin vor allen Dingen bei Ralf, der da sagt, wer Olympische Spiele in Berlin braucht, der muss Infrastruktur schaffen und zwar unabhängig davon, ob die Olympischen Spiele
deswegen zu uns kriegst du kommen die, oder nicht. Als Stadt die Zusage ein paar Jahre vorher, damit du die dann schaffen kannst.
Die musst du doch auch so schaffen.
Na, bei unserer Geschwindigkeit würden wir das sowieso nicht hinbekommen, in Berlin mal eben irgendwas aus dem Boden zu stampfen. Meinst du,
was dann auf einmal
alles geht? Ja, glaube ich nicht.
Nee. Glaub mir.
Ich meine, selbst die S-Bahn ist nicht in der Lage, auf 5-Minuten-Takt den Köpenick zu setzen, weil eben der Strom nicht
ausreichend ist. Ja, aber ich sag mal, also, wenn Köpenick Olympia stattfinden würde in 8 Jahren, dann kannst du davon ausgehen, dass es in 8 Jahren diesen Strom geben würde.
Ja. Ne? Ja, dann machen wir halt Busse mit Windantrieb oder keine Ahnung. Oder
Flugtaxi.
Ja, oder wir werden alle Unioner, die damals das Stadion umgebaut haben, zusammentrommeln und noch ein paar Stromkabel in Köpenick verlegen.
Nee, das ist
ja das kriegen Thema. Wir hin.
Was wird denn eigentlich, wenn noch E-Autos dazu kommen?
Ja, dann musst du bestimmt x Anzahl an Ladesäulen zur Verfügung stellen.
So, jetzt gehen wir zum Fußball.
Genau, die entscheidende Frage zum Schluss. Kriegt dieser Senat das noch hin? Zwei Stadien einem ein Grundstück zuzuweisen?
Ach, und es geht ja noch viel mehr.
Altklinike, noch zwei.
Altklinike, drei, Altklinike spielt ja jetzt auch in Brandenburg, weil es einfach für sie einfacher war, da ein Stadion zu finden, als in Berlin. Eins, weil die Anforderungen hat, die da drüben in Hohenschönhausen haben ein Problem, die Lichtmerk 47 hat ein Problem. Ich weiß auch nicht, wo unsere Frauen zum Beispiel spielen beim Stadion.
Wohlheide.
Also, manche sagen, bei Lichtmerk 47 ist ein Sportplatz, der wäre in Ordnung dafür. Ich würde es schön finden.
Ich nicht, dann hätte ich einen so weiten Fahrweg. Weißt du, in die Wohlheide könnte ich laufen. Na, wir werden sehen.
Aber wollen wir jetzt mal zum sportlichen Teil des Abends kommen?
Was guckst du denn hier auf meinen Zettel? Mama.
Ich guck nicht auf deinen Zettel. Ich versuche ein bisschen die Uhr im Blick zu halten. Ich habe heute mal das Ding andersrum gedreht, damit die Kabel einfacher sind.
Ich dachte schon die ganze Zeit, du möchtest mir abgucken.
Nein, um Gottes Willen.
So, wir haben ja am Samstag ein tolles Spiel in der Alten Försterei sagen wir am Sonntag. Am Samstag, wer im Internet oder im Fernsehen verfolgt hat, haben wir ja in Pillenhausen, eine Stadt bei
Chemie Köln Ost.
Chemie Köln Ost, ja, zum Beispiel die BSG.
BSG Chemie Köln Ost.
Genau, da lief ein schönes Spiel, was am Anfang sehr gut aussah und dann leider am Ende mit 0-2.
Wer war denn da?
Stille.
Wer hat es denn gesehen live?
Da melde ich mich mal an. Nein, zu dritt.
Sorry, ich war noch in Charlottenburg.
Aber du hast es sozusagen.
Ich habe es im Live-Ticker verfolgt.
Im Live-Ticker.
Und dabei Kabale und Liebe
gelesen. Und ich habe im Stadion Kabale und Liebe gelesen. Das ist richtig. Das tue ich immer, wenn ich in Charlottenburg bin.
Also nicht beim Spiel, sondern
bei dem anderen Spiel. Wieso fährt man nach Charlottenburg, wenn Union spielt?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich an dieser Stelle nicht beantworten möchte.
Okay.
Patchwork.
So sieht es aus.
Zumindest was Fußball betrifft.
Ja, das habe ich ja schon verstanden. Dass
wir haben eigentlich, wir hatten eine neue Startelf. Wu Jeong und Andras Schäfer haben gespielt. Wir hatten mit Christian Dingert, glaube ich, einen der besseren Schiedsrichter.
Und Köln stand, glaube ich, zum ersten Mal in der Startelf, oder?
Das war beim letzten Mal auch schon.
Letzte Woche auch schon.
Auch schon, okay.
Habt ihr euch synchron abgesprochen?
Ja, selbstverständlich.
Nein, aber...
Okay, das üben wir nochmal, okay?
Und ja, fing eigentlich munter an. In der 10. Minute wurde besagter Jong geschickt von Berg. Hat aber dann aus 16 Metern die Arme von Flecken geschossen.
Er hätte, glaube ich, noch ein Stück laufen können. Er hätte noch Platz gehabt. Und, also meines Erachtens als Stürmer musst du das Ding machen, wenn du alleine vom Torwart auftauchst. Ich meine, Berg hätte es auch
auf
machen können.
Auf jeden Fall darf das Ding noch ein bisschen gefährlicher kommen.
Ja, ja. Definitiv. Also es war so eher so ein lapidarer Schuss. Ja, das wäre eigentlich die Chance gewesen. Hätte Fahrerkette, dann wäre das Spiel, denke ich mal, insgesamt am Ende vielleicht ein bisschen anders ausgegangen.
Und ja, und dann hat man in der 23. Minute nochmal die Chance, wo Berg ans Außennetz schießt.
War das vor, ja, und dann Döki noch. Das kommt, glaube ich, danach.
Nein, in der 17. hatte nach dem Standard von Trimmel, Ecke, hat Döki praktisch die Möglichkeit, irgendwie Wimmel an den Ball zu kommen. Er kommt auch ran und schiebt ihn aufs Tor, aber leider vorbei.
Also das war der Moment, wo ich dachte, das geht heute in Hose. Das war dann, Berg, seine habe ich schon gar nicht so berücksichtigt.
War auch leicht abseits vielleicht, verdächtig.
Ja, aber das hatte ich jetzt auch gar nicht so groß, aber das waren die beiden Dinger. Für dich war in dem Moment klar, das ist nur noch eine Frage von Minuten, bis wir uns wieder hinten selbst eins einschenken.
Aber trotzdem haben wir bis zu diesem, ich sag mal so, bis zur 20., 25. Minute ein ordentliches Spiel abgeliefert, wo ich zumindest gedacht habe, wir nehmen ja was mit, wenn es auch nur ein Punkt ist, weil Pillenhausen war auch nicht wirklich in der Lage, irgendwas aufs Tor zu bringen, was annähernd als Torschance hätte gelten können.
Loic Badé hat dann ja eine Verbandsstrafe bekommen.
Sozusagen.
Der hat seinen
Verband verloren.
Verband verloren.
Ah, stimmt, das habe ich mir ja hab ich mir heute in der Zusammenfassung angeguckt.
Das sah extrem komisch aus irgendwie. Ich denke mir, hat jetzt einer durchs Trikot gerissen irgendwie oder keine Ahnung. Ja, und irgendwie wartet aber, nachdem er wieder verbunden wurde, dann so eine Art Initialzündung für die Pillen.
Ja, aber er hat selber probiert auf dem Spielfeld, wo ich mich frage, geht sowas überhaupt? Ist das regelkonform?
Wahrscheinlich hat er schon vor dem Spiel selber gemacht.
Ja, aber er hat während des Spiels das Ding und macht dann, das flattert hier hinten raus. Also
er hat einfach versucht, er hat sich Mullbinde geben lassen.
Genau,
auf dem Feld. Und hat versucht, das wieder festzumachen, okay. Hat halt nur nicht funktioniert. Und dann wurde halt rausgeschickt, glaube ich.
Genau, und dann hat Diogo Leth im Mittelfeld den Ball verloren. Und
verloren ist aber noch höflich.
Naja, er hat den überspitzt oder überhastet weitergespielt. Und dann ist keiner in seine Position zurückgelaufen und die war dann verkannt. Und da sind zwei Leverkusener in dieser Position drin gewesen, nämlich Farkas. Ist der Farkas?
Vasquez
und Poku. Und die beiden kriegen dann auch den Ball und schieben sich den hin und her, bis sie quasi Freddy anschießen. Und der kann den Ball aber nicht rauslenken. Er ärgert sich mächtig. Und es steht 1-0 für Bayer.
Genau, und auch da war wieder zu sehen, dass unsere Rückwärtsbewegung, unser Verteidiger, mal davon abgesehen, dass nicht alle den Rückwärtsweg mit eingeschlagen haben, aber dass wir relativ langsam sind, dass wir gegen diese schnellen Leute keine Chance haben, wenn die wirklich mal loslegen.
Ja.
Also hast du gesehen, Querfeld kam nicht hinterher. Also ich würde ihm jetzt keinen Vorwurf machen, dass er das zu verschulden hat. Überhaupt nicht. Aber du hast gesehen, er kam nicht mal in die Nähe, er kam an dem Typen nicht mal vorbei, der den Ball hatte.
Naja, aber das ist ja auch in der Vorwärtsbewegung, das ist immer ein bisschen schwer. Und kann aber passieren, also gerade in Leverkusen, warum sollst du nicht auch ein Gegentor kriegen? Du warst ja eigentlich bis dahin auch komplett in der Lage, am Spielgeschehen mit teilzunehmen, wenn auch Leverkusen extrem viel Ballbesitz hatte. So hatten wir doch unsere Chancen. Also wie du schon gesagt hast, die Kopfballmöglichkeit, wir waren ja immer wieder auch mal vorm Tor und Standards sind ja auch immer eine Möglichkeit. Und dann hätte ja. Nee, dann kamst du in so einer Situation in der 45. fast genau, wo Alex Grimaldo auf jeden Fall von K.O. Fahne, also von K.O. Fahne, K.O. geschlagen wird. Hat der eigentlich gelb dafür gekriegt? Ja, schlechte Wortwitze kann ich nicht.
Ja, der war wirklich gut, ja.
Ja, die Frage ist ja nicht ganz abwegig. Wenn du deinen eigenen Mitspieler schlägst, dann kriegst du auch eine rote Karte.
Ja, aber er hat ihn ja nicht mit Absicht.
Also es wäre möglich gewesen?
Wenn wir jetzt über eine Tätigkeit reden, dann ja, aber das war jetzt kein, war ja unbeabsichtigt, deswegen gibt es da natürlich.
Er hat später noch gelb gekriegt, deswegen habe ich gedacht, na, vielleicht hätte er da gelb-rot kriegen
können. Nein, also du kriegst, wenn du halt mit deinem Mitspieler zusammen in eine Rangelei kommst und halt, weil Wicke Spieler A meckert den anderen an, weil er nicht zurückläuft und dann rangeln die sich und dann gibst du denen, sag mal, eine Backpfeife, kannst du rote Karte kriegen in Tätigkeit. Also Tätigkeit gilt.
Also gelb geht nicht. Also es könnte nur wegen Tätigkeit eine rote geben. Oder wäre das dann unsportlich?
Habe ich das schon mal, glaube ich, erlebt, dass das eine rote Karte, eine gelbe. Könnte ich mir vorstellen, wenn sich zwei Spieler halt in einem anderen Maße rangeln, weil sie sich halt einfach auf dem Platz
nur streiten. Beißen.
Könnt, aber habe ich so noch nicht erlebt. Meistens, ich habe aber mal erlebt, dass es eine rote Karte gab.
Das hieße ja grobe Unsportlichkeit und zwei Spieler der eigenen Mannschaft, das wäre schon
kompliziert. So, und jetzt komme ich zu einer gewissen Wahrnehmung, die man hat. Man sitzt ja in Leverkusen im Gästeblock so ziemlich weit weg vom Tor an der Seite. Also du hast ja nicht mal hinterm Tor, sondern sitzt ja so um Strafraumhöhe an der Seite und weiß, dass Leverkusen jetzt 1-0 durch eine beschissene Situation eigentlich führt und denkst dir, jetzt spielen die auch nur auf Zeit. Die erste Halbzeit meines Erachtens auf Augenhöhe zwischen beiden Vereinen und jetzt denkst du dir, was ist denn da? Jetzt liegt da ein Spieler. Oh, du hast aber nicht gesehen, was da irgendwie ist, weil du hast ja nur auf die Unionsspieler geachtet und ja nicht auf die Leverkusener. Und jetzt denkst du dir, spielen die hier auf Zeit? Ist ja eine Frechheit. Und singst eben irgendwelche tollen Lieder wie das irgendwo Messer stecken und das irgendwelche.
Nee, die haben gesungen, steh auf, du
sagst. Ja, auch, beides. Ich wollte es nicht erwähnen, aber gut, okay, jetzt haben wir es rausgelassen. Und jetzt ist die Wahrnehmung auch nicht von Leverkusen gewesen. Hier, ich zeige jetzt mal das Wechselzeichen. Er muss gewechselt werden, der kann auf keinen Fall weiterspielen. Die haben dann zwar eine Trage geholt und dann hätte man das auch aus dem Gästeblock sehen können. Okay, das wird wahrscheinlich doch eine schwerere Verletzung sein, aber erstmal liegt in einem Strafraum und du nimmst das nicht wahr. Und da kann man natürlich der Meinung sein, das ist total furchtbar, was unsere Fans machen, aber ich finde, das hat Steffen Baumgart in der PK danach auch gut gesagt. Man muss auch mal ein bisschen die andere Seite verstehen, auf beiden Seiten.
Und ich finde es jetzt auch, ja, ja. Ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt. Ich finde diesen Spruch gar nicht so, na, nicht schlecht, ist falsch, gar nicht so, ja, unpassend. Das gehört, macht der nun über, ist in jedem Stadion.
Also ich würde besser finden, wenn sie es auf du Eber rufen würden.
Ja, kann
weil,
man auch.
Weil Sau wäre ja eher im Frauensport. Ich wüsste nicht, warum man immer alle Ausdrücke weibliche Form wählt. Also Eber, Keiler, steh auf du Keiler.
Ja.
Mach doch da mal Vorschläge.
Aber ich weiß nicht, ich sehe das anders als du. Also das hast jetzt schön wohlwollend ausgedrückt für pro Fankurve, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, dass eigentlich unsere Leute in den Kurven dafür ein besseres Gefühl haben, wann man das vielleicht mal sehen kann und wann nicht. Und ich sehe auch nicht, dass Leverkusen in der Minute schon einen Grund hätte, A, Zeit zu spielen. Und B, wenn der Spieler da halt etwas länger liegt, dann kann man vielleicht auf den Gedanken kommen, dass es was Ernsteres ist. Also ich fand es daneben. Also deswegen. Also man, du hast recht, man hat es vielleicht so gut erkannt, aber dann vielleicht noch einen Grund mehr, dass er dann vielleicht mal nicht zu singen.
Und deswegen machen wir diesen Podcast, weil es so viele Meinungen geben soll. Und jeder kann sich da eine aussuchen von euch Hörern. Und kann dann uns gerne auch schreiben, wie er das sieht oder wem er mehr Recht gibt oder wie es auch immer. In der 52. Minute quasi, also 45 plus 7, ist Derek Köhn, macht dann nochmal einen Schuss aufs Tor und knallt dann mit Tillman zusammen mit die Köpfe. War auch keine schöne Aktion. Ja. Und dann war Halbzeit.
Und in der Halbzeit habe ich gedacht, das ist noch machbar, jetzt kriegt man hin.
Ich habe mal noch eine Frage an den Fachmann, Patrick. Diese Nachspielzeit,
ja,
die jetzt seit dieser Saison gibt, also diese, wo der Schiedsrichter sozusagen eine Order vom vierten Offiziell kriegt, so lange muss mindestens nachgespielt werden, kann man die schon in der Halbzeit verhängen oder geht die erst am Ende?
Na, in der Regel soll's, also du meinst jetzt, ob man die Nachspielzeit aus der ersten hinten dran hängen kann. Mhm. Das ist meines Wissens nicht so vorgesehen. Ob das erlaubt ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das nicht vorgesehen.
Ja, ich habe das gestern so erzählt, genau. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich habe nichts gefunden.
Eigentlich ist schon so, wenn die erste Halbzeit halt 5 Minuten Nachspielzeit ergibt, weil eben leider der Spieler da behandelt werden musste, dann werden die in der Halbzeit dran gehangen.
Und dann hinten nicht mehr?
Nee, weil ich denke auch, dass das ja auch im Sinne des Sports ist, erste Halbzeit, Nachspielzeit. Zweite Halbzeit, Nachspielzeit.
Aber wir haben doch oftmals Spiele, wo wir, sag mal, die Halbzeit geht noch 2 Minuten länger, die erste Hälfte, und in der Halbzeitpause ganz normal. Und dann, wenn dann zum Schluss nach der 90. nochmal eine 10 hochgezeigt, weil man auch 10 Minuten länger spielen, weil die ganzen Unterbrechungen und Tore dann eingerechnet werden.
Ja, in der zweiten Halbzeit.
Das ist nur die zweite Halbzeit und in der ersten Hälfte passiert sowas nicht?
Also ich weiß nicht, ich habe jetzt bei Gladbach gegen Frankfurt nicht geguckt, wie viel da in der ersten Minute nachgespielt wurde. Aber grundsätzlich ist das vorgesehen, Nachspielzeit zu der Halbzeit, wo es die Anlässe gab.
Dann kann ich es nicht erklären.
Okay, ich habe gestern tatsächlich gefragt, warum die zweite Halbzeit so eine lange Nachspielzeit hatte bei den Frauen.
Wenn das nämlich so wäre, dass grundsätzlich nach der zweiten Hälfte nachgespielt wird, dann müsste man wirklich bei der Platzwahl schon drüber nachdenken. Weißt du?
Das ist ja der Vorteil. Dass man sich als Spieler nur auf die Dinge erstmal konzentriert, auf die man vielleicht eine gewisse Art von Einfluss hat.
Theoretisch müsste man mal gucken bei dem Spiel Hamburg gegen Mainz. Da sind ja in den ersten 10 Minuten schon Tore gefallen. Was die für eine Nachspielzeit hatten. Weil
ich glaube 3 Minuten.
Ich dachte immer, dass die Tore, also es gilt ja pro Tor halbe Minute, dass die wirklich erst am Ende dran jagen werden. Weil sonst, wie kommt denn sonst eine längere Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit zustande, wenn da keine Tore fallen? Wird Auswechslung, gibt es meistens in der zweiten Halbzeit ja mehr als in der ersten. Aber es erklärt sich sonst mir nicht, warum die Nachspielzeit für die zweite Halbzeit oftmals viel länger ist als die der ersten.
Also in der Halbzeit, um bei dem Spiel zu bleiben, gestern wurden 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Mhm. In der ersten Halbzeit.
Also bei Hamburg gegen Mainz.
Hamburg gegen Mainz. Mhm.
Die hatten 2-0 oder 3-0?
2-0.
2-0.
Du, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur von mir so, wie ich es kenne, so vom Hörensagen, ist, dass eigentlich grundsätzlich natürlich jede Halbzeit so nachgespielt wird, wie die Anlässe sind. Ja.
Jedenfalls hat auch Leverkusens Trainer Kasper Heumund kann ich mir merken. Hört sich ja ein bisschen nach Stroh an.
Da haben wir es wieder.
Heißt er nicht Jürgen?
Ist doch egal. hat selber bestätigt, dass man überlegt hat, ob man Grimaldi überhaupt rausnimmt. Am Ende entscheidet wohl der Doc und der Spieler selber. Der Spieler selber war auch der Meinung, er könne noch weiterspielen. Insofern ist es dann wieder konterkariert mit der Situation, dass er sich doch schwer verletzt hat. Und
Naja, es sah schon ganz schön schlimm aus. Also so wie es auf dem Platz war, scheint es für den Moment erstmal gedonnert zu haben. Also weil man muss ja dann auch fairerweise sagen, sag mal, wenn du den Kopf stößt, dann tut das vielleicht 5 Minuten weh und dann geht's aber auch erstmal wieder für den Moment.
Ich bin ja bei Kopfverletzungen, wäre ich ja persönlich dafür, dass es einen Spieler gibt, meinetwegen U17, meinetwegen U16, oder ein paar Spieler meinetwegen auf den Positionen, also ein Torwart wäre vielleicht besser, wenn da auch ein Torwart dann drin wäre, aber den man dann temporär für die Zeit, bis man entschieden hat, ob man den Spieler auswechselt oder weiterspielen lässt, einwechselt, der dann aber nicht ins Wechselkontingent zählt. Das wäre, glaube ich, eine Lösung, die für alle gut wäre. Du hättest immer noch einen Anspieler, du wärst nicht so sehr geschwächt, dass du mit ihnen weniger spielen würdest und die Spielergesundheit würde im Vordergrund stehen. Aber ich bin ja kein Arzt, ich habe auch keine Ahnung vom Fußball und insofern.
Ja, es ist immer schwierig, so eine, ich sage jetzt mal, Regel da mit Jugendspielern oder so. Also wenn, dann kannst du einfach so einen Spieler einwechseln für auf Zeit. Aber es ist halt immer die Frage, ne, Ernstfälle, die gibt es, aber du öffnest damit halt auch Tür und Tor. Ja,
deswegen
und die Integrität des Spiels steht immer an erster Stelle, wissen wir ja. Und wir wissen ja auch, dass das mit den Wechseln etc., dass das ja halt eben auch eine FIFA-Regel ist. Und FIFA-Regeln heißt, du musst die überall, bei allen Verbänden, die Mitglied bei der FIFA sind, musst du die umsetzen können. Ne, das hatten wir jetzt auch am Wochenende wieder das Thema bei uns unten, warum da halt kein Arzt an der Seitenlinie steht, ein neutraler Arzt, weil es dann halt eine Regel von der FIFA sein müsste. Und das musst du dann halt in allen, wie viel sind das, 200 noch was, FIFA-Verbänden, musst du dann so umsetzen, dass da immer ein Vierter oder ein Schiedsrichter, ein Arzt an der Seitenlinie steht. So ist mein Sachstand. Wäre schöner, wenn das ein Verband alleine entscheiden kann, weil Verbände konnten ja auch alleine entscheiden, ob sie mit den 3 wechseln oder 5 wechseln nach Corona weitermachen. Mhm. Warum dann nicht einfach jeder Verband für sich entscheiden kann, wir stellen da jetzt einen neutralen Arzt in die ersten 3 Ligen, sage ich jetzt mal, hin. Mhm. Ja. Wäre natürlich vom Vorteil, das würde dann halt eine klare Regel sein, würde ich dann auf jeden Fall auch deutlich besser finden als diese Zeitwechsel, sage ich jetzt mal. Damit man halt einfach nicht sagt, man öffnet jetzt die Tür und Tor, um irgendwie noch einen weiteren Wechsel zum Ende des Spiels irgendwie sich zu ergaunern, weil es ist so, es wird neben den korrekten Fällen, wo jemand tatsächlich schwer im Kopf getroffen wurde, wird es dann auch Tür und Tor öffnen für Leute, die das dann irgendwie versuchen auszunutzen. Das ist leider so in der Sache dann leist.
Und so eine Entscheidung dem Spieler zu überlassen, ist sowieso falsch, weil der steht so sehr unter Adrenalin.
Ja. Ich glaube dass
der spürt den Schmerz gar nicht.
Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Schiedsrichter, also wenn der jetzt mitkriegen würde, dass der Spieler halt nicht ganz bei der Sache ist, wenn er wieder aufs Feld kommt oder so, dann kann der, glaube ich, auch den Wechsel anweisen, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Hausrecht. Er kann dann sozusagen Hausrecht gebrauchen und kann sagen, du nicht. Gehst jetzt.
Ja, die Diskussion hatten wir ja seit 2014. Da kennen wir ja noch die Story. Schiri, sind wir hier im Finale?
Ja. ist es die erste Halbzeit? Irgendwie. Ach, ja. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war. Hat ja aufgehört jetzt. Du sagst, Ralf, dass du das Gefühl hattest in der zweiten Hälfte, das können wir noch.
Ich hatte in der Halbzeit das Gefühl, okay, 1-0 ist machbar, kann man reparieren, unentschieden kriegt man noch hin. Weil wir ja meistens in der zweiten Halbzeit nochmal eins drauflegen, eine Schippe. Aber irgendwie wurde es schlechter als besser.
Ich muss mal ganz kurz fragen, Kabale und Liebe, war das mit Julia und Romeo?
Nein.
Das war Shakespeare.
Genau. Shakespeare stimmt.
Und heißt auch Romeo und Julia.
Ja.
Ich kann dir im Nachgang da gerne nochmal...
Nee, ich wollte jetzt darauf irgendwie, aber gut.
Okay.
Dann kenne ich es nicht so richtig auswendig.
Das ist kein Problem, leihe ich dir gerne aus fürs nächste Auswärtsspiel.
Für Grimaldo kam Maser.
Ja, den habe ich mal getroffen.
Mit Watten.
Nein.
Soll ich dir Dartpfeile mitgeben für das nächste
Mal? Nein, der ist ein total sympathischer Spieler, muss ich wirklich sagen. Der hat total schüchtern auf meinem Schal unterschrieben, den ich für meinen Mann habe unterschreiben lassen.
Einen roten?
Nee, ich habe da tatsächlich mich mit einem blauen Schal hingestellt und fühlte mich sehr unwohl, weil ich sehr stark erkennbar war, dass ich da nicht hingepasst habe in die ganze Fanriege. Und der war total nett und sympathisch. Also ich finde den vom Typ her wirklich gut.
Okay, jedenfalls dauerte das irgendwie 4 Minuten, das Spiel, und dann war es zu Ende?
Ja.
Ja.
Aber mein Gefühl dahin.
Um mal die Hörer mitzunehmen, die es noch nicht gesehen haben. Nee, ist Quatsch, die haben es alle gesehen. Riesenbock von Freddy, kann passieren, darf nicht passieren, kann aber passieren. Wahrscheinlich, was auf der Linse ihr habt, irgendwie ein Punkt, dass er den Spieler von Leverkusen nicht gesehen hat. Ich weiß ja nicht, wer es war. War dieser Kofana, wa?
Ich glaube, ja, es war der Kofana.
Ja, der wäre ja längst draußen gewesen.
Er wollte eigentlich Querfeld anspielen, oder?
Naja, Khedira wahrscheinlich. Khedira stand da hinten so ein paar Meter dahinter und ja, was, keine Ahnung. Meine Freddy hat uns so häufig den Arsch gerettet, naja.
Aber was eben nicht passieren darf, also das kann passieren und ich war auch noch der Meinung, naja, auch ein 2-0 ist ja laut Taktik und so ein Ergebnis, was das gefährlichste im Fußball überhaupt ist.
Ja.
Weil du dir einen schnell verlierst, das Spiel. Grüße an der Stelle. Was aber bei Union nicht mehr gepasst hat, war, dass nicht nur Kofana Grimaldo K.O. gehauen hat, sondern uns auch damit mit dem Tor. Wir haben irgendwie gar nichts mehr irgendwie geschafft zu reißen. Wir hatten keine Ballstaffetten mehr, wir hatten keine Selbstsicherheit mehr. Ganz im Gegenteil. Was ich allerdings nicht gesehen habe, wie Heumund, war, dass Leverkusen klar besser war, sondern wir waren dann einfach deutlich schlechter. Und er hat dann irgendwie in der Pressekonferenz und auch nach dem Spiel bei DAZN erzählt, dass das ein Riesenschritt war von Leverkusen. Wenn er Tatsache der Meinung ist, sollte mich das freuen, weil eigentlich fand ich Leverkusen nach wie vor ganz schön dünn.
Na, warte. Die haben von unseren Fehlern profitiert und mehr ist unterm Strich eigentlich nicht wirklich zustande gekommen.
Na los.
Das vermeintliche 3-0, okay?
Nee, also, nein. ich teile das, also wir waren ja sehr gut im Spiel, über die vergebenen Chancen haben wir schon geredet, also sie wirken schon noch sehr wackelig, aber sie sind, man merkt schon, dass es von Woche zu Woche deutlich sicherer wird, gerade was eine Offensive angeht, sag ich mal, die sind mit ihren schnellen, technischen Leuten, da kommt langsam eine gewisse Qualität halt durch die Sicherheit wieder mit rein. Das hat man dann auch spätestens nach dem 2-0 gemerkt. Ich glaube, Baumgart hatte das auch kritisiert, dass wir da ganz schön
fahrig
waren. Danke. Deswegen, klar, kann man im Nachhinein sagen, ja, 2-0 in Leverkusen ist nicht schlimm. Wenn man dann natürlich das Spiel sieht, wie die Tore fallen am Ende. Ja, also Leverkusen hätte ja noch mehr machen können. Das gehört auch zu weit dazu. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir eigentlich hätten auch 2-0 verdient führen können, vielleicht / müssen. Ja. Und deswegen, ich sehe, ist es richtig, sie sind schon noch schlagbar zurzeit, aber da ist auch schon wirklich die enorme Qualität, die die Einzelspieler haben, sieht man eben auch mittlerweile im Zusammenspiel. Also, wie ich es gerade schon meinte, die Geschwindigkeit gepaart mit den ganzen technischen Stärken, die die einzelnen Spieler haben, das sieht man schon. Und das ist dann für uns auch einfach schwierig.
Also aber es war nur noch einmal in der 57. Minute von Maaßen ein Schuss aus 16 Metern. Und ansonsten kam von Leverkusen nichts mehr. Klar, du führst 2-0, du musst auch nicht mehr so viel machen. Aber dass die nun...
Aber die Aktion an sich, so in diesen Bereichen, wo du, waren sie schon sehr oft, finde ich.
Also, ja, sie laufen aber schon immer. Also hat ja Trimi auch nach dem Spiel gesagt, Leverkusen kann den Ball gut laufen lassen. Da sind sie wahrscheinlich die beste Mannschaft in Deutschland. Aber in gefährliche Situationen haben wir sie dann auch nicht so sehr gelassen. Also das war, ja klar, Freddy hat schon seinen Fehler wieder gut gemacht, hat auch schon ein paar Sachen rausgeholt. Ich wollte ja bloß darauf hinweisen, dass nur weil in eine Mannschaft dann aufhört zu spielen, weil an Selbstsicherheit verloren hat, ist man nicht automatisch die schon viel weiter in der lassen doch ein bisschen knurren, ist okay.
Das ist mein Magen.
Nee, das ist Balu, den wir heute zu Gast haben, Podcast-Hund. Und wir haben auch noch ein Podcast-Kind.
Kann man noch sagen.
Ja, wir haben auch noch ein Podcast-Kind, was man, glaube ich, noch nicht so oft gehört hat.
Jetzt dürften wir wieder 3-4 Jahre Ruhe haben. Ich glaube, das war der letzte Fehler von Freddy irgendwo, wo man sagen könnte, der hat dann Torwart vielleicht gemacht. Jetzt ist wieder 3-4 Jahre Ruhe.
Ich meine, wenn man sich die Statistik mal anguckt, gespielte Pässe hat Leverkusen 823 und wir hatten 279. Da resultiert natürlich vieles aus dem Ballgeschiebe von Pillenhausen in der ersten Halbzeit hervor, wo sie sich praktisch in eigener Hälfte die Dinger hin und her geschoben haben und wir noch eine gute Feldaufteilung hatten und vieles unterbunden haben. Aber es war schon, technisch gesehen, waren sie schon sehr gut.
Wo Matthias Bunkus noch für den Berliner Kurier und über Union schrieb, in der Zeit, wo war der Oktober ja immer so ein Monat, wo Union so gar nicht in die Puschen kam. Deswegen habe ich mich bemüht, mal so eine Tabelle zu machen aus den letzten 6 Jahren. Diesen Monat habe ich hier noch nicht so richtig in die Wertung geben lassen. Welche Bundesligamannschaft wie viele Punkte so immer im Schnitt im Oktober holt. Und was denkt ihr denn? Ich frage als erstes mal, an welchem Platz stehen wir? Also es sind 12 Mannschaften fast immer dabei gewesen, die restlichen wirklich in die Wertung zählen lassen.
Wie viele Punkte wir im Schnitt im Oktober geholt haben?
Bis Oktober.
Oder 5? Im Oktober.
Im Oktober.
5?
Du bist gut. 5,3. Das ist schon mal hervorragend. Hätte ich nicht gedacht, dass du das so aus dem FF rausbringst. Welches wird denn die erfolgreichste Mannschaft sein?
Bayern?
Bayern, 8,5, genau.
Der letzten wie viele Jahre?
Der letzten, also seitdem wir Bundesliga spielen, habe ich dir genommen.
Dann dürfte Red Bull ja auch noch relativ weit oben stehen.
Nee, die anderen, Rasenball und der BVB jeweils 7,0. Dann Gladbach mit 5,8, Freiburg mit 5,7.
Haben die diese Saison schon 5?
Nee, aber das ist ja, dieses Jahr zählt ja noch nicht. Dann Freiburg mit 5,7, der VfB, dem ja eine Saison fehlt dabei, aber trotzdem 5,4 und wir 5,3. Und danach erst 8. Platz Leverkusen, also wir 7. mit 5,2 und 9. wäre Volkswagen mit 5,0. Wir können also jetzt noch in den nächsten Spielen in Bremen und zu Hause gegen Gladbach 6 Punkte holen, dann haben wir den Schnitt wieder geschafft im Oktober.
Wäre über 3 froh. Ich wäre über 3 erstmal froh.
Über 3 wärst du froh.
ich glaube, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob wir noch was zum Spiel sagen wollen.
Na, jetzt weiß ich nicht. Also,
im Endeffekt, weiß ich nicht, habe ich überlegt, ob der Saisonstart so hat viel Gutes, aber im Endeffekt war er so lala. Also ich glaube, wir profitieren ganz schön davon, dass halt manche Mannschaften wie Gladbach richtig verkorkst gestartet sind. Sonst, der Tabellenplatz täuscht, glaube ich, ein bisschen über die tatsächliche Leistung weg. Also wir haben, glaube ich, viel Gutes gesehen, was so offensiv war, was wir so nicht kennen, diese Flexibilität und auch vielleicht so spielerische Akzente. Aber wir haben halt in meinen Augen in den ersten Spielen, das zieht sich fast durch, erschreckend schlecht verteidigt als Mannschaft. Also das macht mir so ein bisschen Angst auf die lange Sicht. Ja, also es fand den Saisonstart jetzt eher, wenn ich ihn jetzt beurteilen müsste, stimmt er mich eher nicht so positiv, als dass aber ich jetzt da in Euphorie falle, nur weil wir offensiv halt besser sind als erwartet oder zumindest Akzente setzen, aber am Ende kommt es darauf an, dass wir endlich unsere Sicherheit und vor allem auch Stabilität in der Verteidigung wiederfinden, weil sonst wird es wirklich eine ganz schön lange Saison.
Wer Fragen an den Trainer hat, die kann er ja morgen stellen beim Fantreffen. Da kommt der gesamte Trainerstab.
Ich kann leider nicht.
Schade.
Ich weiß.
Hund hätte auch Irina genommen. Aber
ja, ich bin morgen woanders.
Okay.
Also.
Und jetzt kommen die sogenannten B-Wochen mit Borussia Mönchengladbach, Bremen und Bielefeld. Alle nach 20 Uhr.
Ja.
Bremen ist an meinem Geburtstag, da könnten sich eigentlich mal was einfallen lassen. Aber
jetzt letztes wisst ihr auch, wann Patrick Geburtstag hat.
Das war letztes Jahr auch
nämlich
so.
Nämlich am 24. Oktober.
Letztes Jahr haben wir auch, okay, da war am Tag danach, glaube ich. Hm. War nicht so gut.
3-0 für Bremen, glaube ich. Nun machen wir nicht, ja.
Also wenn wir jetzt verlieren, bist du schuld.
Wir können, das ist ein Fakt, die können wir nicht leugnen.
So, wie wollen wir das jetzt machen, Patrick? Wir würden jetzt über unsere Frauen sprechen.
Ja, dann würde ich mich schon verabschieden, weil ich bin nämlich ganz schön Knülle.
Aha.
Und dann könnt ihr ganz entspannt noch ein bisschen weiterreden.
Dann machen wir das so.
Oder sind noch andere Themen? Nee, ne? Waren, glaube ich, jetzt.
Nö, eigentlich sind wir soweit sonst durch. Also wir hatten intensives Programm gestern. Nö.
Dann höre ich mir das später morgen dann an.
Genau. Dann machen wir das so.
Hatten wir alle Fragen der Zuhörer beantwortet?
Wie macht der Wind?
Stadion.
Ist richtig.
Da haben wir alle selber noch Fragen.
Wie heißt die Hauptstadt von Wien, von Österreich? Wien jetzt. Wien, ist richtig. Mhm. Ja, nee, machen wir so. war mal von Mike Lehmann so ein Quiz vom Fritz. Da war auch noch die Frage, wie heißt das Naturschutzgebiet an der Nordsee? Was? Was? Ist richtig.
Ah, ja, okay.
Auf die Basis geht's.
Alles klar.
Das sind die Eselsbrücken. Mhm. Ferdinand halt.
Ferdinand muss ich an was anderes denken.
Ja, alles klar.
Dann machen wir so.
Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
Mhm. Vielen Dank.
Und viel Spaß noch.
Ja, dann machen wir weiter zu dritt, wa?
Genau.
Wir waren gestern alle drei auf einem Haufen.
Ja.
Bei unseren Frauen.
Bei unseren Frauen im Stadion, in unserem Wohnzimmer. Und haben uns die erste Niederlage bei uns im Stadion in der ersten Bundesliga angeguckt.
Na, ich wollte ja erstmal vorher sagen, Naika hatte ein Interview gegeben, deinem Arbeitgeber.
Stimmt, mit dem Kollegen Julian Gräber. Ein sehr persönliches, ich fand ein sehr persönliches Interview.
Wer es lesen will, ist im Slack zu finden.
Oder so, oder auf der Homepage, wo auch immer.
Ja, ist ja immer mit Abo bei euch.
Nein, nicht alles, aber das kann
aber
sein.
Aber ich habe mir mal erlaubt, im Slack die PDF hochzuladen. Ja,
ist okay. Es ist okay. Meine, letzten Endes geht es darum, die Frauen zu promoten. Ja. Und hier geht es um, das ist durchaus legitim. Und also ich kann es nur jedem empfehlen, Naikas Interview mal zu lesen. Man erfährt viele interessante Sachen über sie. Also schaut mal im Slack nach, wer im Slack unterwegs ist. Oder kontaktiert einfach Jan Grobi.
Genau.
Er hat's.
Dann konnte man gestern Fahnen malen.
Ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht dran gedacht habe, sonst hätte ich dir auch eine Fahne gemalt. du dann 90 Minuten lang hättest hochhalten müssen.
Ja, ich fand ganz merkwürdig, es gab eine Spielszene, da hat ein Kind unten stehend, also unter mir stehend sozusagen, plötzlich die Fahne hochgerissen. Und ich, das ist doch niemals abseits, bevor ich begriffen habe, dass das ja beim Zuschauern war. Also so wie der Linienrichter so die Fahne hochreißt, war plötzlich die Fahne oben und mein geschultes Auge hat sofort gesagt, wo ist denn da abseits?
Ja, aber wisst ihr, das hätte man sofort von Anfang an sehen müssen, dass wir bei diesem Spiel nicht wirklich viel zu gewinnen haben. Markus Söder ist dran schuld.
Markus Söder?
Ja.
Warum?
Ja, ganz einfach. Habt ihr euch mal die Spieltagsansetzung geguckt, wer gepfiffen hat an der Linie? Eine Angelika Söder.
Und? So,
jetzt kommt, Markus Söder ist aus Franken, glaube ich, kommt aus Nürnberg. Ich habe mal geguckt, Angelika Söder aus Schwarzenbruck, eine Gemeinde Mittelfranken im Nürnberger Land.
Und, sind die verwandt?
Weiß ich nicht.
Oh.
Aber Markus Söder ist dafür verantwortlich, dass irgendjemand mit seinem Namen das Spiel pfeifen musste.
Nee, ich glaube,
die Bayern haben es versaut.
Deswegen haben wir es nicht verloren.
Nee.
Ich glaube, der Fehler war schon, dass die beiden Frauen, die aus Freiburg zu uns gekommen sind und in der Sommerpause beziehungsweise kurz davor, dass die gefragt wurden von der FTV, wie sie denn denken, dass das Spiel ausgeht und sie haben gesagt, Kantersieg.
Von Freiburg.
Und so weit macht man nicht. Aber war wahrscheinlich auch lustig gemeint. Wir hatten einen Zuschauer mehr, als der Mount Everest hoch ist.
Ich habe mich so gefreut über diesen Vergleich gestern. Ja.
Das, und dann hat Tim noch gefragt, ob der Mount Everest noch wachsen kann. Ja, kann er, aber er wird auch wieder abgetragen immer wieder. Also das ist sehr schwer, dass er auf die 8849 kommen würde, die wir gestern im Stadion hatten, darunter handgezählte 35 aus Freiburg,
ja.
Was ich auch schön fand.
Mit Bannern und Fahnen, das war schon ordentlich für einen, könnte man sagen, die kommen wahrscheinlich alle aus dem Prenzlauer Berg, aber könnte natürlich auch sein, dass die mit angereist sind, aber
Bei der Aufstellung haben die Frauen der Anna Eding gedacht, ja, genau, und haben ihr Trikot hochgehalten, die mindestens ein Jahr ausfällt. Oder mindestens 9 Monate ausfällt, bis zu einem Jahr, kann es dauern. Gute Besserung an der Stelle. Und Jenny Hipp war wieder auf der Wechselbank.
Genau, aber vorher noch, bevor das Spiel losgeht, gibt es ja mal eine Ansage, welche Spielerinnen überhaupt auflaufen. Und da haben ja bestimmt alle Hörer schon mitbekommen, wir haben eine neue Stadionsprecherin. Seit 3 Spielen schon. Und ich hatte das Glück, dass ich mit ihr über Instagram in Kontakt treten konnte und habe mich mit ihr getroffen. Und ich muss sagen, eine wirklich tolle Schweizerin, die das aus vollem Herzblut heraus macht, war eine frühe Fritz-Moderatorin, Radio 1, hat auch damals Urs Fischer in der Alten Försterei lange interviewt beim Käsefondue.
Im Schweizerdeutsch.
Im Schweizerdeutsch.
Der hat sich so gefreut.
Genau. Es war eine Überraschung für ihn, als er neu bei uns war. Und ich kann nur sagen, ich bin echt stolz, dass wir eine Frau als Stadionsprecherin haben. Haben, glaube ich, nicht so viele in dieser Liga. Und ja,
ich Bettina,
du machst
sie diesmal auch hervorragend verstanden, muss ich sagen.
Ja, ja? Ich auch. Habe ich ja auch direkt auf Instagram geschrieben im Nachgang.
Also folgt ihr auf Instagram. Ich glaube, Bettina Besken ist ihr Handle. So findet ihr sie, Stadionsprecherin. Und ist eine ganz, ganz nette, ganz, ganz netter Mensch, nehmt Kontakt mit ihr auf. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine gute Unionerin, die da auf dem Feld steht und für unsere Frauen ansagt.
Vivian hatte dann noch einen QR-Code gescannt.
Genau, es gab eine Umfrage an dem Spieltag. Ich weiß gar nicht,
Bayreuth.
Ja, genau. Und die haben wir gemeinschaftlich ausgefüllt.
Ich habe sie heute nochmal ausgefüllt.
Das geht ja gar nicht. Nein. Ich fand das tatsächlich interessant. Sehr vorbildlich.
Ja.
Ich glaube, der QR-Code wurde auch in den sozialen Medien geteilt. Man hätte das auf jeden Fall noch zahlreich tun können. Ja.
Es war auf jeden Fall eine Umfrage von Leuten, ihr macht, die mit Fußball noch nicht so viel zu tun hatten.
Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch.
Also da waren unter anderem Fragen, an welchem Wochentag würdet ihr am liebsten Fußball gucken? Donnerstags? Mittwochs, Dienstags.
Und da hast du jeden Tag angekreuzt, stimmt?
Natürlich.
Ja, glaube ich dir.
Aber nichtsdestotrotz, wenn es irgendwie eine Berechtigung gibt, also wir haben, sage jetzt mal stellvertretend, ich nehme an, du wirst es auch so gemacht haben, wir haben gesagt, dass wir uns wünschen, dass es eine Samstagskonferenz gibt, meinetwegen um 14 Uhr, mit allen Spielen.
Alle parallel.
Genau.
Genau, habe ich dann auch nochmal den extra Text, da gab es ja nochmal diesen, wo man selber noch was einschreiben genau, konnte.
Da habe ich auch
noch
geschrieben.
Und, ich auch.
Und das weiß ich.
Ja, du standst daneben.
Genau.
Via ja. Übertragung im Öffentlich-Rechtlichen als Spieltagskonferenz.
Und Sebastian, ja, ich habe auch 10 Euro genommen, weil ich nicht wusste, was die Dauerkarte gekostet hat.
Ja.
Ich wusste einfach nicht, wie viel.
Ich auch nicht.
Also. Aber wie gesagt, man hat gemerkt, dass die Umfrage nicht von Leuten geschrieben wurde, die oft zum Fußball gehen. Fand ich. Die Fragen waren irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Merkwürdig, ja.
Ja. Auch im Kontext. Aber nichtsdestotrotz haben wir gegen Freiburg gespielt und du hast es schon vorweggenommen. Wir hatten viel Hoffnung, die wie Seifenblasen zerplatzt ist. Ja, ich war allerdings, muss ich schon vorher sagen, ich wusste, dass es ein schwerer Gegner wird. Freiburg ist nicht die Mannschaft, die wir vorher alle hatten. Freiburg ist die gestandene Bundesliga-Mannschaft, weiß ihre Stärken gut einzusetzen. Und ja, viele Chancen hatten sie auch nicht, aber alle die hatten sie genutzt.
Aber sie waren technisch halt auf dem Niveau. Und sagen, sowas hatten wir bis jetzt in der alten Versailles, außerhalb von Testspielen.
Und Frankfurt?
Na,
Pokal?
Da hatte ich aber auch nicht so das Gefühl, dass wir da chancenlos sind. Aber gestern hatte ich das Gefühl, warum auch immer, sie sind technisch uns überlegen, sie schieben sich den Ball hin und her, wir kommen nicht ran.
Wobei wir das in den ersten 10 Minuten auch gut gemacht haben.
In den ersten 10 Minuten, ja.
Also das hat mich sehr so an die Männer erinnert, die ersten 10 Minuten liefen richtig gut und dann wurde es schwieriger für uns. Aber ja.
Nein, also in der 11. Minute hat diese Lisa Kolb, die ich ja bärenstark fand, muss ich mal sagen, von Freiburg, die...
Ja.
Ja.
Boah, welche Nummer hatte die? 22?
Guck ich gerade, ja. 22.
Ja.
Die hat uns extreme Probleme
gemacht. Die hat immer wieder Samantha Steuerwald vor Probleme gesetzt und hatte auch in der 11. Minute dann gleich erstmal einen Pfostenkracher. Wobei wir auch ihre Partnerin Schneider, Mai Schneider.
Mhm. Die 15?
Genau. Die beiden hatten wir überhaupt gar nicht im Griff. Die haben zu keiner Zeit den Griff gekriegt. Die konnten eigentlich bei uns machen, was sie wollten.
Ich fand auch die Nummer 19 extrem stark.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, Schenk, die Naika hatte zu Beginn des Spiels echt Schwierigkeiten.
Die 3-0, die 3-0 auch dann vorbereitet genau. hat.
Die ist ja auch extrem schnell gewesen. Mhm. Und normalerweise ist es so, dass Naika den anderen Spielerinnen immer davon rennt. Das war in dem Fall echt nicht möglich.
Das hast du gleich sehr früh erkannt,
ja,
stimmt.
Hm? Genau, weil die beiden wirklich auf Augenhöhe waren, was die Schnelligkeit betraf. Mhm. Auch dann, als Antonia Halverkamps aufgelaufen ist, weil Naika verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, hatte die echt ihre Schwierigkeiten.
Das war eigentlich schon von am Anfang zu sehen, dass wir die Freiburgerinnen nicht richtig in den Griff bekommen haben und wir haben sie immer entweder gedoppelt oder sogar mit 3 Spielerinnen von uns versucht, in den Griff zu kriegen. Dadurch waren natürlich Positionen auf einmal frei.
Genau.
Und diese Räume, die haben die Freiburgerinnen sofort erkannt, weil sie waren wenn sie von 3 Unionerinnen angegriffen wurden, haben die den Ball schnell weitergespielt und sind in Räume gekommen, da war keiner mehr von uns.
Ja, wir hatten ja den Fall auch gleich in der 16. Minute, wo diese Mai Schneider das 1-0 gemacht hat aus Freiburger Sicht. Mhm. Karl ist mit Tempo an Anna Weiß vorbeigegangen und hat dann einfach mal reingeflankt. Und da brauchte die Mai nur noch einschieben. Und Tomke und Tanja
Pawolek,
ja. Tomke Schneider und Tanja Pawolek waren ein bisschen überrascht. Also die haben da nur zugeguckt. Und auch Kara hatte keine Chance im Tor. Und dann in der 20. bzw. 22. Minute, in der 20. Minute wird Naika das erste Mal gefoult, wo die Schiedsrichterin aber nicht Foul gegeben hat, sondern Einwurf. Mhm. Ja. Und beim nächsten Sprint ist er dann irgendwie umgeknickt. Da wurde sie nicht gefoult, da ist er umgeknickt.
Ja, das sah so auf den Ball ausgerutscht oder so.
Das sah für mich aus, als würde sie im Rasen hängen bleiben.
Oder Rasen, so.
Ja. Und hat sich scheinbar am Knie verletzt.
Und du hattest so eine Verletzung schon mal?
Ich habe die gleiche Schiene getragen. Sie kam mir dann im Nachgang wieder aufs Spielfeld. Und ich hatte auch dieses Knie geschient und ich war ein Jahr dann verletzt. Ich drücke alle Daumen, dass sie nicht so lange ausfällt und dass es nur halb so schlimm ist, also dass es schlimmer aussah, als es jetzt letztlich ist. Aber gut ausgesehen hat es echt nicht.
Nee, für mich sah es auf den ersten Blick, so aus, als ob es ein Bänderriss im Knie, doppelseitig, weil ich bin kein Mediziner, aber so wie man das auch sieht, Union hat ja dieses Bild, der RBB hat ja diese Situation veröffentlicht, so verdreht ist, können die Bänder das nicht gehalten haben. Also ich will es nicht hoffen, dass es ein Bänderriss ist im Knie. Wenn, dann ist es wirklich eine langwierige Geschichte. Aber toll sah es nicht aus. Und da kann ich nur hoffen, dass man gute Physios oder dass sie wirklich eine astreine Behandlung bekommt, die das schnell wieder irgendwie repariert. Ich meine, bei Sportlern geht das ja schnell. Ich hatte mal einen Nachbarn, der bei uns Stürmer war und der hatte sich in einem Spiel einen Fuß gebrochen, wo normalerweise der Kassenpatient hingeht, kriegt Gips und ist dann ein halbes Jahr dann, der war nach 3 Wochen schon wieder im Training oder nach 4 Wochen. Mhm. Also das geht bei Profisportlern doch ein bisschen schneller.
Mhm. Auf jeden Fall gute Besserung an Naika.
Ja, auch von definitiv. Von Ralf natürlich auch.
Genau.
Und an Tanja auch.
Wie wir heute gehört haben, Tanja Pawolek ist jetzt auch verletzt, obwohl sie ja eigentlich durchgespielt hat. Ausgewechselt wurde sie nicht.
Genau, das hat Union heute veröffentlicht.
Hm. Fallen beide auf bis auf weiteres erstmal aus. Und das ist schon echt heftig.
Das ist wirklich ganz schön heftig.
Also auch wenn Pawolek und auch Weidner gestern nicht die besten Tage hatten, aber sie sind eine unwahrscheinliche Kraft im Mittelfeld. Beziehungsweise Weidner sowieso im Angriff, aber da fehlt uns jetzt extreme Erfahrung.
Ja, und mit Naika auf jeden Fall auch die Schnelligkeit, ne? Mhm. Die uns in den letzten Spielen echt häufig weitergeholfen hat.
Ja, das stellt uns erstmal vor Probleme, muss ich auch sagen. Weiß ich nicht, das wird aber Aileen wahrscheinlich hinkriegen. Irgendwie, das wirft mich jetzt ein bisschen zurück. Dass Tanja auch noch ausfällt.
Hm, hat er nun heute als Doppelpressemitteilung, dass beide bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen.
Weil es kommen ja nicht so einfache Spiele.
Nee.
Eben.
Und wir haben zwar, kommen wir später zu.
Ich meine, wir haben ja noch die Belgierin, auch die Ehling, heißt sie, glaube ich, auch Ehling, ne? Ehling, also ähnlich.
Ah, den Namen, den ich so schön aussprechen kann?
Für die wir 120.000 Euro Ablöse bezahlt haben.
Die ist auch verletzt.
Die ist, aber wird ja irgendwann immer wieder zur Verfügung stehen. Aber wir haben schon echt gerade...
Aktuell haben wir echt Pech.
In der 42. Minute macht dann Luca Emily Birkholz ein Tor. Da verliert Sophie Weidauer den Ball in der Vorwärtsbewegung und der Ball wird sofort von Freiburg auf diese Lisa Kolpe spielt, die von draußen ganz alleine auf Mai Schneider spielen kann, die auch völlig frei ist und die schiebt gleich weiter auf Birkholz, weiß ich jetzt nicht den Vornamen.
Luca.
Luca, habe ich ja eben gesagt, Luca Emily.
Ja.
Warum weiß ich denn jetzt plötzlich nicht mehr? Ich habe schon Alzheimer. So schnell geht das. Von einer Minute komplett vergessen. Ja, die kann dann einfach sich die Ecke aussuchen und macht das auch. Und dann steht es 2-0. Und ja, da waren wir dann schon mal so ein bisschen
geerdet.
Geerdet down, wie man auch immer sagen will. Ich fand auch, dass das dann auch deutlich zu spüren war am Support. Dass es nicht nur uns so ging.
Ja, wobei mich das sowieso stört. Es gibt einen Support und trotzdem gibt es von unserer Blick aus rechts gesehen, an alten Anzeigentafel immer welche, die irgendwas anderes anstimmen oder nicht richtig versetzt mitmachen. Ich meine, man muss doch mal in der Lage sein, wenn die wenn die Gegengerade ein Lied anstimmt, dass man das auch gemeinsam macht. Und
ja, man muss es aber auch mitbekommen.
Also ich fand nicht, dass es das Problem war, dass man es nicht mitbekommen hätte. Ich glaube, dass, also so kam es für mich an, dass man das Gefühl hatte, das ging denen nicht schnell genug von Wechsel zum, von einem Lied zum anderen und dann wurde immer irgendwas angestimmt.
Das kann auch sein.
Und deswegen, ich fand den Support gut, also das Trommeln, das hat man super gehört, von daher kann es jetzt nicht aus meiner Sicht sein, dass es nicht genug wahrgenommen wurde. Es geht ja
um das Kommunizieren, was für ein Lied jetzt gesungen wird.
Das kann
das,
sein.
Das erkennst du ja nicht am Trommeln. Also die schult vielleicht.
Wollte gerade sagen, also ich finde schon, dass
aber dafür gibt es ja eigentlich Megafone und die sind gehen aber eigentlich nur auf die Mittellinie, die gehen nicht zu uns.
Wobei ich fand, dass man das gut gehört hat.
Das kann sein, dass man es gut gehört hat, aber die Leute haben ja noch weiter außen und die, gut, du musst vielleicht auch die Leute mitnehmen, die auf der Waldseite stehen. Und das ist natürlich schwierig, das pegelt sich aber irgendwann ein, irgendwann kriegen die Leute das hin, dass sie sozusagen auf die Mittellinie achten. Aber das ist natürlich eine andere Situation, wenn du den Capo sonst auf der Waldseite hast. Vielleicht sollte Union da auch ein Capo-Podest aufbauen an der Mittellinie. So als Anregung.
Und auch, ich wäre auch dafür mit Mikrofon. Damit
sie hat ja ein Megafon, hat sie ja in der Hand gehabt.
Ja.
Ja.
Ich darf ihren Namen nicht verwenden. Und war ja auch zu sehen. Aber wie gesagt, ich fand aber, das war ja nicht Kritik an den Leuten, die versucht haben, den Support zu machen. Der war durchgängig. Aber die Mitmachquote war danach das deutlich stimmt. schlechter.
Ja.
Ja, das ist richtig. Ja, und dann kam es dann halt, hatten wir nicht wirklich mehr eine wirkliche Chance. Also es war
na doch, Eileen Campbell hat nochmal an den Kopf, an die Latte Kopfball, geköpft. Ja. Schöne Flanke von Anna Weiß. Die zweite Halbzeit war gut.
Die war gut.
Ich fand auch, dass die deutlich besser war. Und wir wirkten auch nicht mehr so hektisch. Ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir extrem hektisch gewirkt. Jedes Mal, wenn wir den Ball hatten, wurde der sofort weitergespielt. Es war keine richtige Ruhe zu erkennen. Und das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser.
Ich denke mal, dass das auch vielleicht daran liegt, dass, was sie für Vorgaben haben oder wie die Trainingsspielabläufe sind, dass es wirklich gedacht ist, schnelle Passwege zu haben. Und nicht das lange Quergeschiebe, sondern wirklich schnell den Weg nach vorne zu suchen. Mhm. Und du hast jetzt mit Freiburg eine Mannschaft, die das schnell ausgelesen hat.
Ja.
Und das versucht hat zu unterbinden. Das haben sie erfolgreich unterbunden.
Na und was uns nach wie vor fehlt, schon seit Saisonbeginn quasi, ist diese in die Tiefe direkte Spiel, ja. dass es ankommt. Also oftmals sind so Mittelfeld Beischaffetten sehr gut. Die laufen auch und wird auch mal zurückgespielt und wird dann wieder vorgespielt und man lässt den Gegner auch schön laufen und teilweise müde laufen. Das hat dann Freiburg mit uns später gemacht. Aber wenn es dann in die Spitze geht, also Eileen Campbell und wer war noch im Sturm?
Sophie
Weidauer.
Weidauer, genau. Die verstehen sich noch nicht. Die haben noch unterschiedliche Wege. Also die spielen irgendwie nicht so miteinander, finde ich. Da brauche Training und Spiele. Das ist aber einfach so. Und die, habe ich gestern gesagt, die Revolution frisst ihre Kinder. Natürlich wird Lisa, ein hervorragender Aufkleber übrigens, Lisa Heiseler und Dina Oschmann werden natürlich von den neuen Spielerinnen, die dazukommen, immer mehr auch verdrängt, weil das natürlich auch eine Qualität ist, die wir da geholt haben, wo die Hierarchie durcheinander geworfen wird. Also nicht, dass sie schlechter sind, das will ich damit nicht sagen, aber früher war die Hierarchie, in der zweiten Liga war die Hierarchie eindeutig. Also Lisa hat bestimmen können und Dina war die zweite Frau auf dem Platz. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so viel ist da nicht mehr. Da gibt es jetzt andere, die das Wort haben auf dem Platz und das hilft nicht immer.
Wo ich bei Dina immer noch sehe, dass sie mehr Spielanteile, effektive Spielanteile hat und soll man sagen, auch sich aktiv mit einbindet und natürlich auch erfolgreich mit einbindet.
Ja, ja. Das meinte ich auch nicht. Ich meinte wirklich so dieses wer ist der Chef vom Platz? Und also mir gefällt eine Aileen Campbell ja nicht. außer dass es schnell ist, habe ich noch nicht viel gesehen. Der Kopfball, okay. Aber so diese Einordnung in dieses Spiel, gefällt mir eben noch nicht. Ich bin aber auch nicht beim Training dabei und ich weiß auch nicht, was die Vorgaben sind. Und vielleicht ist es auch nur meine subjektive Meinung. Oder ja, es ist meine subjektive Meinung. Die kann komplett falsch sein. Aber das fehlt mir so ein bisschen.
Bist du der Meinung, dass die vielen Abgänge letzte Saison das Team dahingehend geschwächt haben?
Ne, geschwächt nicht, sondern du hast ja eine Spielphilosophie, die du aufbauen musst. Also irgendeiner gibt den Takt vor von der Mannschaft oder vom Team und so funktioniert der Fußball. Also einer ist immer der Anspielpunkt, den man dann auch sucht. Dann hat jeder Spieler, jede Spielerin hat ihre Lieblinge, die sie gerne anspielen, aber das darf eben nicht sein, sondern der muss der besser positionierte Spieler, die besser positionierte Spielerin gesucht werden und auch gefunden werden. Und es gibt in jeder Mannschaft eben diese gewisse Hierarchie. Also Trimi zum Beispiel ist unangefochten der Leader auf dem Platz. Ja. Ja. Kedira wird nicht angetastet. Also es gibt so Spieler, die sagen einfach so und jetzt. Ja. Und Freddy im Tor auch genauso. Und diese Ordnung hat sich noch nicht gefunden, glaube ich. Mhm. Kann mich komplett irren. Wir hatten das in der Champions League-Saison mit Fofana, der sich zum Beispiel auch nicht untergeordnet hat, dem System. Sondern gesagt hat, hey, ich bin nicht standender Spieler, was will denn der alte Sack da? Ja, der will mir was erzählen, der hat ja nichts zu sagen. Ja, also hat er nicht gesagt, weiß ich nicht, war jedenfalls nicht dabei, wenn er das gesagt haben sollte. Aber das sind so Dinge, die dann nicht funktionieren, wo die Hierarchie nicht funktioniert und wo dann nicht mehr jeder für jeden rennt, weil beispielsweise, also im Prinzip kann ich sagen, guck zu Hertha, da ist es genauso. Da stimmt es oftmals auf dem Platz nicht, weil die Spieler nicht miteinander können.
Und genau da will ich mal kurz einhaken. Habe ich gestern auf Blue Sky einen Post gesehen. Ich habe es so nicht mitbekommen, kann aber so gewesen sein. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich glaube nicht, wir haben uns ja unterhalten drüber. Und zwar, ich lese dir mal kurz vor, gegen Freiburg kann, / darf, verloren werden. Die waren schneller, robuster, genauer, aber, und aber großgeschrieben in aller Buchstaben, was nicht geht, sind gegenseitige Schuldzuweisungen und Anmacherei auf dem Platz, wie in Halbzeit 1, und das in Sicht und Hörweite der Gegnerin. Das sollte ich anschließend klären, oder das sollte sich anschließend, der finde ich völlig daneben.
Ist mir aufgefallen, ich habe gesagt, guck mal, jetzt zicken die sich da gerade auf dem Platz an. Ich weiß nicht, zu wem von euch beiden ich das gesagt habe, aber ich habe es bemerkt.
Eher nicht zu mir. Also ich habe es nicht gehört, aber das würde, ja, ich habe es nicht. Nee,
das war nämlich vor unserem, also vor der Waldseite in der ersten Halbzeit, da gab es da so Rangeleien und dann haben die sich gegenseitig angebrüllt, in Anführungsstrichen, aber es ist mir aufgefallen.
Ja, da meine ich auch mit der Hierarchie.
Genau.
Das ist dann so ein Fall, wo eingegriffen werden muss, wo der Leader sozusagen bestimmt werden muss, der dann aber auch der Leader sein muss. Also ich sag mal, ich werde nicht müde, 2014 hatte Philipp Lahm in der deutschen Nationalmannschaft die Kapitänsbinde und der Chef war aber Schweinsteiger. Ja, also ja. Der war der Führungsspieler. Das hat man ihm angesehen, er brauchte diese Binde nicht.
Ja.
Ja? Und das ist zum Beispiel für mich auch Dina Oschmann. Die braucht nicht eine Kapitänsbinde, um zu zeigen, dass sie diejenige ist, die auf dem Platz das Sagen hat. Die hat einfach diese Ausstrahlung. Aber wenn eben Spielerinnen der Meinung sind, die soll erstmal in die Sphären kommen, ich habe Champions League gespielt oder weiß ich, was auch immer da so gedacht wird, das ist immer die Gefahr, wenn du eine Mannschaft neu zusammenstellst, dass du Charaktere mit drin bringst, die eben anders sind.
Aber das ist ja gerade Auswahlkriterium mit. Man sagt ja immer, man will welche mit einer DNA holen, die zu uns passen.
Das kann auch noch passen. Das kann dann ja noch kommen. Also es sind ja jetzt 5 Spiele, 6 Spiele gespielt. Und das war ja der erste richtige Wahrsager, wenn ich mal Leverkusen außer Acht lasse. Ja. Wobei ja wir gegen Leverkusen auch gar nicht so schlecht ausgesehen haben. Im Endeffekt, außer dass wir eben das eine Tor nicht gemacht haben oder eins zu viel bekommen haben. Ja, aber das fehlt noch. Und in der 89. Also ich fand auch, dass die Innenverteidigung gestern relativ geschlafen hat.
Dünn.
Hm? Ja? Ja. In der 89. Minute wurde der sogar richtig konterkariert. Das habe ich jetzt schon wieder gesagt, wo Schenk auf der Grundlinie die Stierli anspielt und die kann dann über den ganzen Strafraum die freie Spielerin auf der anderen Seite suchen. Beans, mhm. Alena Beans, macht dann eine 3-0. Ja, da das ist so sinnbildlich dafür, dass bei Freiburg, die hatten, glaube ich, 4 oder 5 Chancen im ganzen Spiel, um Tore zu machen. Und haben 3 ja einfach gemacht. Und haben die Räume immer schön zu und dicht gemacht. Ja, das Spiel, daraus kann man vor allen Dingen sehr, sehr viel lernen.
Definitiv. Und ich hoffe, dass sie sich da intensiv das Video mal anschauen und gucken, was da schiefgelaufen ist. Denn die Gegnerinnen werden ja nicht einfacher. Die werden ja jetzt
naja, erst mal Sonntag 18:30 in Köln. Hoffentlich hält das Flutlicht, weil jetzt ist ja gestern da das Spiel gegen Leverkusen bei Führung von Köln ausgefallen. Und ja, was kostet eigentlich Flutlicht?
Ja, und dann wird es wieder bei 0-0 neu begonnen. Das ist schon ein bisschen Spielverzerrung. Ja. Ja, und ich sage mal so, dann kommt Marc Ranstedt. Aber wollte noch kurz sagen, also das Spiel, obwohl wir sagen, es ist ja relativ klar ausgegangen mit 0-3, mhm. war die Statistik doch relativ ausgewogen. Wenn man sieht, Torschüsse, 16 mhm. für uns, 18 für Freiburg, Pässe 455 zu 469, das ist fast identisch. Wir haben angekommene Pässe von 75% zu 70%, Flanken 21 zu 18%. Ballbesitz 49 zu 51 und Zweikämpfe sogar 100 zu 100. Also das war, das Eckenverhältnis war 2 zu 9, wobei 9 Freiburg hatte. Mhm. Das ist natürlich schießt ein bisschen raus, aber ansonsten war es eigentlich von der Statistik her ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, was natürlich zeigt, Freiburg hat auch seine Chancen.
Marc Ranstedt, zweite Mannschaft, wurde übrigens am Wochenende von unserer zweiten Mannschaft besiegt, 2-1. Mhm. Das ist noch vielleicht positiv dazu zu fügen. Dann haben wir eine U35 als Frauenteam.
Stimmt.
Neuerdings. Finde ich gut.
Echt? Da spielt doch Eileen Pösel mit, oder?
Da spielt Eileen Pösel mit. Da könnte auch Maren mitspielen. Hm? Beispielsweise. Also. Ja, weiß ich nicht. Also, ich finde es erstmal gut. Und natürlich auch Nadine vom Textilvergehen könnte da mitspielen. Wenn sie schon über 35 ist, weiß ich nicht genau. Dann war gestern Pokalauslosung.
Mhm, tolles Los.
Wir sind gleich als Erste gezogen worden.
Das heißt Heimspiel.
Heimspiel.
Und gegen Jena?
Die kennen wir schon.
Auch das war, glaube ich, von einigen Spielerinnen das Wunschteam.
Ja, und ich habe mir mal aufgeschrieben, Leipzig gegen Bremen, Ingolstadt gegen Bayern, Sand gegen Köln, Wolfsburg gegen Freiburg, Hoffenheim gegen Frankfurt, HSV gegen Leverkusen und unser nächster Gegner hoffentlich dann in der nächsten Pokalrunde, wenn wir gegen Jena gewinnen sollten, aus der Partie Potsdam gegen Essen. das wäre schön. Also weiß ich nicht, nein, das wird ja dann wieder neu gelost, aber ja. Das wäre natürlich dann richtig Losglück.
Oh ja.
Ja. Die, vor allen Dingen im November hat es der Spielplan aber gut gemeint mit uns, wa? Hast du da mal geguckt? Ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe nochmal auf mehreren Seiten geguckt. Am 1. November spielen wir in Bremen, am 4. November zu Hause gegen Wolfsburg und am 7. November in München.
Oh. In einer Woche 3 Spiele?
In 8 Tagen 3 Spiele, also in 9 Tagen vom Samstag. Dem 1. November zu Dienstag, den 4. November zu Freitag, den 7. November. Und nicht gegen die schlechtesten Mannschaften in der Frauenbundesliga.
Ja. Joa, ist sportlich.
Und wann ist das Pokalspiel?
Und dann eine Woche zu pausieren.
Ach so.
Und dann im Pokal zu spielen.
Hätte man das nicht sinnvoller terminieren können?
Hätte man machen können.
Aber.
Zum Beispiel auch so einen Montag oder Mittwochabend, ne? Wie wir bei der Umfrage gelernt haben, gibt es da ja einige Möglichkeiten.
Ja, Dienstagabend ist ja auch schön.
Ja.
Ja. Das Programm wird sportlich, aber ich glaube, man wächst ja an seinen Aufgaben, wie es so schön heißt.
Ja.
Genau. Da müssen wir jetzt durch, was natürlich jetzt den Gegnerinnen in die Karten spielt, unsere Verletzungsmisere. Es fehlen nicht nur Spieler, es fehlen Stammkräfte und entscheidende Stammkräfte. Mhm. Und das wird schon, ja, wird schon ein hartes Brot. Aber gut, wenn sich das Team als Team findet und als Team auch kämpft, und das ist das Wichtigste, wenn sie mit dem Herzen da rangehen, denke ich mal, kann man da schon Paroli bieten.
Ich traue Ihnen das auf jeden Fall zu. Also, bin da positiv gestimmt.
Und nur mal ganz kurz noch, nur zu den Männern, zu Trimmel, da habe ich, wo habe ich denn das gehört? Ich weiß nicht, entweder war es bei von Philipp Köster oder vielleicht war es auch, habe ich es irgendwo gelesen, Trimmel ist in seiner besten Verfassung bisher. Also er spielt jedes Spiel, nicht durch, aber er spielt. Er ist mit 38 sowieso der älteste Feldspieler, aber er ist in einer Verfassung, wie er noch nie in seinem Leben war. So kam die Einschätzung. Also
der Mensch von AFTV hat ihn interviewt nach dem Spiel in Leverkusen und hat gefragt, was macht er denn jetzt in der Länderspielpause? Und er hat sofort gesagt, regenerieren. Mhm. Also, wir wissen alle,
ja.
Die Mannschaft wird trainieren, Christopher wird regenerieren.
Definitiv. Wollte ich nur mal sagen, viel mehr vorhin ein bisschen unter den Tisch, was Trimmel da leistet, aber sind ja bei den Frauen. Mein Spiel ging 0-3 aus.
Wo denn?
Ja, warte mal. Vivian, lass mal Trimi raus.
Nein.
Am Tisch passt er nicht.
Nee.
Ja, mein Zettel ist leer. Also nicht leer, aber abgearbeitet.
Meine auch, ja.
Wir hoffen, dass es Jenny Hipp gut geht, die den Ball volle Möhre ins Gesicht bekommen hat.
Die hat dann auch nicht mehr weitergespielt, ne?
In der 90+3, die musste dann am Spielfeldrand behandelt werden. Dazu gab es jetzt kein Update von Union. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist.
Ja.
Gute Besserung, falls nicht.
Gute Besserung, und das ist wichtig, dass es schnell geht. Und das, also mit Jenny kam Bewegung ins Spiel, fand ich.
Mhm.
Sicherheit im Mittelfeld. Ja. Unverzichtbare Spielerin und geht ja jetzt gegen ihren Ex-Club bald beim nächsten Heimspiel.
Ja, also unter dem Strich zusammenfassend eigentlich ein verdienter Sieg von Freiburg.
Hm.
Und
ich habe es erwachsen gespielt, genannt. Also die haben sehr erwachsen gespielt, während wir sehr, sehr aufgeregt waren.
Ja.
Aber es gibt uns ja auch die Möglichkeit, daran zu wachsen. Und ich meine, die Freiburgerinnen hatten einfach etliche Jahre Bundesliga-Erfahrung uns voraus. Von daher finde ich, das ist einfach ein lehrreiches Spiel für unsere Frauen gewesen.
Gut, hatte Essen aber auch.
Andere Kaliber, völlig andere Kaliber.
Natürlich anderes Kaliber, ja klar. Aber auch Bundesliga-Erfahrung seit keine Ahnung wie vielen Jahren.
Ja, wir werden es sehen. Also ich sag mal, wenn ich mir die Bundesliga angucke, haben wir noch durchaus Gegnerinnen, die auch wir mit Verletzungspech schlagen könnten. Also die wir sozusagen, denen wir die Punkte abluchsen. Sorgen mache ich mir nicht. Nicht alles, was man sich vornimmt, geht in Erfüllung. Aber wir sind ja in die erste Saison gegangen, um uns zu konsolidieren, um zu gucken, wie man in der Bundesliga spielt und daran zu wachsen. Und irgendeiner von euch beiden hatte gestern schon gesagt, in der Winterpause wird sicherlich auch nochmal ein bisschen Geld in der Hand genommen oder zumindest wird verpflichtet. Man sieht ja, wo es hapert. Und
ja, auch nicht da, wo es hapert, sondern auch da. Aber
auch in der Breite.
Wir haben jetzt gehen wir davon aus, dass Naika eine Weile dauert. Hm. Wir wissen jetzt bei Anna Ehling, es dauert mindestens 9-12 Monate.
Mhm.
Das sind Stammkräfte. Keine Ahnung, was mit Tanja Pawolek ist.
Mhm.
Da musst du eigentlich im Winter nochmal irgendwas nachlegen, unabhängig davon, dass wir jetzt wissen, wo unsere Baustellen liegen.
Und deswegen ist es ja auch so schizophren, dass der DFB Spiele hintereinander ansetzt, weil gerade im Leistungssport ist es ja nicht gerade gut für die Frauen, für die Muskulatur und für das alles. Also ohne das minder zu bewerten, ist einfach eine Frauenmuskulatur per se nicht so robust wie eine Männermuskulatur. Das ist von der Natur so vorgesehen. Wahrscheinlich würde ich gegen dich im Arm drücken gewinnen. Wahrscheinlich. Nicht gesagt, dass das stimmt.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber dafür würde ich dir vermutlich wegrennen.
Das ist mehr als wahrscheinlich. Aber mir allerdings auch.
Ja, der auch. Haben wir letzte Woche getestet.
Du brauchst nicht mal rennen.
Ja.
Also wenn Vivi sagt, wir laufen, ist das ein halbes Rennen, ja?
Genau das.
Mhm. Weil du wohnst ja hier so am JWD, da kann man ja nur Straßenbahn fahren und wenn die Straßenbahn nicht fährt,
da wird gelaufen, juhu, ja. Ich fand es gut, dass wir gelaufen sind.
Ja, ich, ja.
Ja, ja, du wirst dich noch dran gewöhnen.
Alles klar.
Apropos laufen, bist ja gestern auch vom Stadion nach Hause gelaufen.
Aber selbstverständlich.
Schön.
Ja.
Ich bin bei dir zu Hause vorbeigefahren.
Und hast gewunken.
Nee, habe ich nicht, warst du nicht da.
Ja.
Warst du noch im Stadion.
Hättest ja mal warten können.
Ja, das wäre ein Delgo mitlaufen können.
Ja.
Nächstes Mal, okay?
Nächstes Mal machen
parken Sie dein Auto bei mir vor der Tür.
Ja, wann sehen wir uns das nächste Mal im Stadion? Das wäre am 17. gegen Gladbach. Habe ich das richtig im Kopf?
Sofern mein Losglück mit mir ist, ja.
Okay, die Frauen spielen am, ich habe die Termine alle einfach nicht mehr im Kopf.
Am 19. spielen die Frauen Sonntag gegen Werbung das nächste Mal zu Hause in der alten Försterei und ansonsten nächste Woche Sonntag. Da sind die Männer aber auf Länderspielpause. Wir spielen jetzt am Mittwoch in Luckenwalde, glaube ich.
Stimmt, Testspiel.
Mhm. Testspiel. Morgen ist Fantreffen, habe ich schon gesagt. Ja, wir spielen jetzt Freitag, Mittwoch bei den Männern und ja, bei den Frauen haben wir jetzt auch schon gesagt. Dann wollen wir dabei belassen. Ob wir uns nächste Woche hören, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Aber da hat ja Sebastian gesagt, machen die.
Echt?
Auf jeden Fall eine Aufnahme.
Okay.
Die Woche haben sie wohl terminlich nicht, aber das hat ja nichts zu sagen, können ja trotzdem noch klappen. Das heißt also, das Spiel gegen Köln werdet ihr dann bei Textilvergehen hören. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, es passiert was Außergewöhnliches. Aber der Terminkalender ist relativ voll. Ich weiß ja, wer am Montag Geburtstag hat. War Thema in dieser Sendung, aber ich sag's nicht.
Ach so. Am 24.
Nee, das war Patrick.
Ach so.
Nee, nächste Woche Montag.
Nächste Woche.
Ah, hast nicht aufgepasst im Stadion. Alles klar. Erzähl dir offline.
Alles klar.
Bis dann. Schöne
bis
Grüße.
Dann, ciao.
Tschüss.
Straßenverkehr. Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind.